Herzlich willkommen zur 33. und bisher mit Abstand längsten Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller und mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Ruben Zipphundke. Mittlerweile haben sicher schon viele von euch von Ruben gehört. Ruben ist 26 Jahre alt und sorgte dieses Jahr für verblüffte Gesichter, als er im Frühjahr Jan Frodeno beim Triathlon in Buschhütten und Sebastian Kienle bei der Challenge Heilbronn vor allem auf dem Rad gehörig unter Druck setzte. Ruben ist erst 2018 zum Triathlon gekommen und war vorher als Radprofi aktiv, bis er seine Karriere 2017 mit nur 24 Jahren beendete. Nachdem er eigentlich schon mit dem Profisport abgeschlossen hatte, fand er zum Triathlon und löste nach einem Jahr als Age-Grouper direkt die Profilizenz für diese Saison. Schon nach den ersten Rennen von Ruben war klar, dass man ihn in den nächsten Jahren als deutsche Nachwuchshoffnung für die Langstrecken auf dem Zettel haben sollte. Ich habe Ruben vor einigen Wochen für ein Porträt in unserem Magazin, der Triathlon 172, in seiner Heimatstadt Düsseldorf besucht und dabei auch noch diesen Podcast mit ihm aufgenommen. Falls ihr das Porträt noch nicht kennt, das kann ich euch an dieser Stelle noch einmal als Regenerations-, Motivations- oder gute Nachtlektüre empfehlen. Ich habe mit Ruben im Podcast über seinen gesamten sportlichen Werdegang, seine Zeit als Radprofi, die Gründe für das Karriereaus im Radsport und die schwierige Zeit danach, seine kuriosen und teilweise wirklich witzigen Anfänge im Triathlon, seine erschreckend geringen Trainingsumfänge, seine langfristigen Ziele und großen Träume und über vieles mehr geredet. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Ruben, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir treffen uns gerade in Düsseldorf und sitzen bei dir in deiner Wohnung und wir haben später auch noch einiges vor, aber wir haben uns ja dazu entschlossen, mit dem Podcast mal zu starten. Ich denke, einige werden gespannt zuhören, weil sie ganz genau wissen, wer du bist, aber noch nicht wissen, was genau dein Hintergrund ist, was du so gemacht hast. Von daher ist es, glaube ich, für die Gruppe der Szene relativ interessant. Es wird aber auch bestimmt noch viele geben, die von dir noch nicht gehört haben. Und die wollen wir dann versuchen, in diesem Gespräch einmal aufzuklären. Denn du bist, und ich würde mich mal so weit erstmal aus dem Fenster lehnen, bisher auf jeden Fall der Newcomer des Jahres in der Triathlon-Szene, zumindest, also mindestens national. Und ich denke, ein Großteil der Leute wussten vorher nicht, wer du bist, woher du kommst. Und hast viele, viele überrascht mit deinen Ergebnissen. Meine erste Frage, bevor wir dann ein bisschen weiter zurückgehen, hast du dich mit dieser Entwicklung selbst überrascht?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich habe mich, also das Jahr bis jetzt war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich weiß noch nicht so richtig, was mir passiert ist oder wie es passiert ist. Und von daher bin ich da sehr gespannt, beziehungsweise freue mich auch auf jeden Fall auf die Zukunft.
Wir starten vielleicht einmal mit der Aufklärung für die, die es nicht wussten. Du bist ehemaliger Radprofi und vielleicht gehen wir nicht sogar in die Zeit zurück, sondern auch einmal davor. Also bevor man, ist ja ganz egal in welcher Sportart, gerade im Ausdauersport, wenn man Profisportler wird, dann fängt man in der Regel ganz früh an und hat in irgendeiner Weise wird man ja früh dann mit dem Sport auch, ich sag mal, konfrontiert. Wie war das bei dir? Wann war so das Alter, in dem du das erste Mal mit Sport in Kontakt gekommen bist und wann warst du dann irgendwann von Radsport so angefixt?
Ja, also ich glaube, man müsste bei mir in der Kindheit eigentlich anfangen. Das erklärt auch meine, denke ich, Beziehung zum Sport ganz gut. Ich glaube, einer meiner ersten Wörter, die ich sprechen konnte als kleines Kind, war toben. Also und ich habe halt immer schon so irgendwie, ja, so eine Challenge, sage ich jetzt mal, gesucht oder irgendwie, ja, Auseinandersetzung mit der Natur oder mit anderen Leuten quasi. Also jetzt nicht gewalttätig, das hört sich so ein bisschen an, aber einfach, ich wollte halt immer so ein bisschen mein Limit wissen und von daher auch meine Mutter musste mich, glaube ich, aus jedem See oder aus jedem Stück Wasser rausziehen, weil ich immer da automatisch reingesprungen bin. Also von daher, ich habe auch keine Angst vom Wasser, was mir auf jeden Fall jetzt auch hilft im Triathlon. Und das hat sich echt so komplett durch meine Kindheit gezogen und durch meinen besten Kumpel bin ich dann zum Hockey, zum Feldhockey gekommen. Ich glaube, das ist in Hamburg auch relativ großer Sport, Feldhockey oder Hallenhockey.
Wie alt warst du da?
Ich müsste so 6, 5 Jahre alt gewesen sein. Und war eigentlich nie so richtig gut, bis, denke ich mal, so Anfang der Pubertät, so bis ich 10 war, 11. Und dann bin ich auch richtig gut geworden und konnte eigentlich auch schon mit meiner Ausdauer überzeugen. Und mit meinem Stellungsspiel und bin auch da in die westdeutsche Auswahlmannschaft gekommen, was eigentlich schon im Hockey eigentlich relativ groß was ist, beziehungsweise auch in die westdeutsche Endrunde. Das ist quasi so die Vorqualifikation für die deutsche Meisterschaft. Okay. Und da war ich auch immer, sag ich mal, Team-Captain. Und ja, dann kam zufällig dann der Radsport dazu. Also es war wirklich zufällig. Also meine Eltern beziehungsweise mit dem Radsport nichts zu tun gehabt. Mal klar, mein Vater hat Jan Ullrich sich angeschaut damals. Aber so an sich gar nichts mit Radsport zu tun gehabt. Also meine Eltern sind Handballer. Also auch eigentlich gar nichts so richtig mit Ausdauersport zu tun gehabt.
Ja.
Dann bin ich halt zum Radsport gekommen, auch über den Kumpel, über meinen besten Freund, mit dem ich zum Hockey gekommen bin. Der hatte ein Rennrad in der Garage stehen und dann sind wir zu meinen Eltern in den Garten gefahren und dann muss man hier so einen leichten kleinen Berg hoch und den bin ich aber dann runtergefahren mal mit Rennrad und ich fand die Geschwindigkeit total toll und dann war ich halt angefixt und dann habe ich die Tour de France 2005, müsste das gewesen sein, gesehen. Also nur auch zufällig, weil ich auf dem Weg zum Gardasee war mit meinen Eltern und dann ist die in Karlsruhe, glaube ich, hat die eine Station gemacht und dann haben wir die dann gesehen und uns kurz angeguckt. Und dann war ich halt angefixt und dann habe ich mir von meinem eigenen Taschengeld damals ein Rennrad gekauft, weil meine Eltern das eher für so eine Schnapsidee, glaube ich, hielten. Und hat sich Frühler eigentlich dann rauskristallisiert, dass ich ein Talent für Ausdauer habe und ich glaube, mein erstes Jahr habe ich irgendwie mehr Radrennen schon gewonnen. Ich will mal so an die 20 schätzen. Ich weiß es nicht mehr genau. In meinem ersten Jahr. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich es ein bisschen professioneller mache, mal dreimal die Woche trainiere als Radsportler, also damals U15-Fahrer. Mhm. Also ich habe mit 14 erst angefangen beim Radsport.
Und was man dazu vielleicht auch noch einmal sagen muss, ich glaube, du bist jetzt 26,
genau.
Jahrgang 1993 geboren.
Genau.
Also wirklich noch sehr, sehr jung, gerade auch für deine jetzt im Triathlon rasante Entwicklung und auch insgesamt. Also hättest dann auch im Radsport theoretisch noch viele Jahre gehabt. Aber kann man sagen bei dir in den jungen Jahren, der Anreiz war letztendlich nicht dieses, weil du meintest, du warst von der Geschwindigkeit so angefixt. Es war dann aber relativ schnell doch dann nicht nur dieses Erleben vom Radfahren, sondern auch der Wettkampfgedanke, oder?
Ja, klar, wenn man dann, also es war, da hat das mal Frank Schleck gesagt, dass man hat, der hat gesagt, also irgendwann will man in den Landeskader, Nationalmannschaft kommen, dann will man Radprofi werden und dann will man zur Tour kommen und dann will man seinen Profisieg haben. So ungefähr ist die Entwicklung, weil so war meine Entwicklung auch. Also bin ich erstmal in den NRW-Kader gekommen und habe gesagt, okay, was muss ich machen, um in die Nationalmannschaft zu kommen? Und dann bin ich auch direkt in die Nationalmannschaft gekommen. Dann natürlich deutscher Meister geworden auf verschiedenen Disziplinen, also auch auf der Bahn war ich sehr erfolgreich. War auch bei den Weltmeisterschaften in Moskau dabei. Jugendolympiade habe ich auch gemacht und dann ist es ja klar, ich will das auch als Beruf machen und dann bin ich ans Nachwuchsteam gekommen von Rabobank, was bis dahin eigentlich das größte, erfolgreichste Nachwuchsteam der Welt war, was halt für mich und Rick Zabel damals, also auch einer meiner letzten verbliebenen Freunde aus dem Radsport quasi und sind wir dann in das Team gekommen und dann ist halt klar, dass man in so einem Team eigentlich schon sehr, sehr, also man ist schon Profi, man hat nur nicht die World Tour Lizenz, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich 2015 dann bei Cannondale, dann später dann World Tour Fahrer geworden.
Ja.
Und das war so, das ist ja klar, ne? Das ist ja wirklich dann so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und dann ging es eigentlich auch dann eigentlich mit dem Radsport bei mir wieder mit Berg runter. Das war wirklich, dann war auch die Motivation weg, weil ich war jetzt Radprofi, hatte dann auch schon meinen ersten Profisieg in Kanada geholt und da war es ja klar, Tour de France hier in Düsseldorf, aber ich habe halt, muss man auch dazu sagen, ich war halt immer so der Typ eher, der sich an eher so Leistungstests oder Leistungsdiagnostiken irgendwie motiviert hat. Ich wollte mal da der Beste sein und nicht im Radrennen und das wurde mir halt so ein bisschen zum Verhängnis auch, dass ich dann gesagt habe, ich hatte nie diesen Killerinstinkt. Ich wollte halt immer, ich fand Radrennen cool, ich fand die Länder viel, viel cooler als vielleicht das Radrennen selbst. Oder halt zum Beispiel Belgien habe ich gehasst. Wenn man sich auch die Klassiker da anschaut, ist natürlich toll, die zu fahren, auf jeden Fall. Aber das war halt alles so, ich wollte das nicht so ich habe eher die Herausforderung gesucht, aber halt nicht die Platzierung, sage ich jetzt mal. Und das habe ich jetzt auf jeden Fall im Triathlon gefunden.
Ja, ist eigentlich sehr interessant, aber als du bei Rabobank angefangen hast, warst du wie alt, 20, glaube ich?
19.
19?
Ja.
Hättest du die Entwicklung, als du gestartet hast mit Radsport, so kommen gesehen? Weil das ist ja eigentlich schon, da ist ja innerhalb von wenigen Jahren viel passiert.
Hast du daran von Anfang an geglaubt? Du hast ja schon gesagt, das war definitiv dein Ziel.
Ja.
Aber es gibt ja so Schritte, wo du merkst, irgendwie du kommst da näher ran, es wird realistischer oder du entfernst dich davon oder eine andere Komponente im Leben wird wichtiger. Wie war in den jungen Jahren, die ja eigentlich auch für viele erstmal so ein Scheideweg sind, wie war da so deine Entwicklung und Wahrnehmung?
Es hat immer geklappt. Das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich wollte deutscher Meister werden auf der Bahn. Dann bin ich halt deutscher Meister geworden. Und es ist halt, ich glaube, das können auch viele Sportler erzählen, die halt da sehr erfolgreich waren, dass es halt irgendwie immer geklappt hat. Und dann hat es halt mal, dann ist ja klar, dass man dann Profi werden möchte. Das hat dann auch dann geklappt. Und ich würde jetzt sagen, ich habe nie mein letztes Hemd dafür gegeben, auch im Training nicht. Und das hat mir dann auch als Radprofi, sage ich jetzt mal, den Kragen gekostet, weil ich halt immer ein gewisses Talent hatte. Ich musste nie richtig viel trainieren und habe immer so ordentliche Leistungen absolviert. Und dann hatte ich meine Phase, da habe ich richtig gut trainiert und dann bin ich den Leuten weggefahren wie sonst was. Also bei den Leistungsdiagnostiken zum Beispiel, da hatte ich bei Rabobank einmal die drittbeste Leistungsdiagnostik. Nur Robert Riesing und Lars Bohm waren damals besser. Und da habe ich eingeschlagen wie Warren Dennis bei der Leistungsdiagnostik, ne? Und für mich war es immer, okay, ich habe das diagnostizierte Talent, also war für mich immer schon die Rechenschaft da, dass ich Profi werde oder bin. Und aber der Radprofi, der finanziert sich, hat sich über die Radrennen, über die Ergebnisse. Ja, und das habe ich halt nie so umgesetzt bekommen. Ich habe immer so quasi einen Spitznamen gehabt, Trainingsweltmeister.
Ich wollte schon, als du das erste Mal gesagt hast, drauf hinaus, dass das ja bei dir dann eher so klingt aus deiner Erzählung jetzt, dass du der warst, der für den es eigentlich wichtiger war, im Training zu beweisen, was er kann, aber dem im Wettkampf dann so ein bisschen der Biss gefehlt hat. Aber also bist du der Meinung im Nachhinein, dass sich das so ein bisschen bedingt hat? Also denkst du, wenn du dich da zurückgehalten hättest und nicht so diese Bestätigung bekommen hättest, okay, ich weiß ja, was ich kann, dass du dann im Rennen ein bisschen mehr angefixt gewesen wärst?
Das weiß ich gar nicht. Schwierig. Wahrscheinlich schon, natürlich. Man spricht ja auch von den Talenten, da haben wir uns ja auch gerade drüber unterhalten, die kein Talent haben, aber sie über Fleiß halt das sich erarbeiten. Die sind ja auch dann irgendwann später, also ich habe halt, bis ich in der U23 war ich halt immer Favorit für jedes Radrennen. Und dann auf einmal kamen die Leute danach, die über Fleiß und Schweiß quasi dann nachgerückt sind und dann auch auf jeden Fall dann mir um die Nase gefahren sind. Wo ich mir auch dann überlegt habe, was muss ich denn jetzt machen? Also ich muss jetzt auch mal wieder ordentlich trainieren, damit ich die Leute mir weghalte. Und es hat auch dann funktioniert. Ich hatte auch nie die Leidenschaft, würde ich am Ende auch so sagen. Also Okay. Wenn ich bin ja oft mit Erik Zabel oder Rick Zabel oder mit anderen Radprofis trainieren gefahren, du hast halt gemerkt, die haben halt, das ist für die ihr Leben.
Ja.
Und für mich war das halt nie der Radsport. Das Leben, weil ich mir auch so ein Familienmensch, würde ich sagen, oder auch meine Freunde sind mir auch extrem wichtig und auch das Erlebnis ist mir super wichtig, auch neben dem Radsport. Und da hab ich auch mal irgendwie zwei Tage am Training ausgelassen und bin da irgendwie durch die, mit meiner Ex-Freundin durch die Pyrenäen gewandert, obwohl ich trainieren musste. Aber das war mir halt auch verdammt wichtig und
Das klingt so ein bisschen so, als wenn deine Einstellung gewesen wäre, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Also, ja, auf jeden Fall.
Also die Ziele, die du dir gesetzt hast, schon erreichen, aber mit dem geringsten Aufwand, der das irgendwie hergeben würde. Kann man das so sagen?
Nein. Also ich wusste, wenn ich jetzt dann nochmal 2-3 Tage dann hart trainiere, dass ich dann wieder fit bin oder dass ich das nachgeholt habe. Und im Training selbst habe ich dann auch wirklich dann 100% trainiert. Ja. Ne? Also ich habe dann auch wirklich den Trainingsplan, das hört sich jetzt so an, als wenn ich nicht ja irgendwie was trainiert hätte, aber ich suche ja auch die Herausforderungen im Training. Das suche ich auch, ne, wenn ich Bergsteigen bin oder bouldern oder wenn ich paddeln oder irgendwie, also egal was ich mache, ich suche überall die Herausforderungen, auch wenn es, also wie gesagt, auch eine Natur, ich finde halt auch irgendwie sich gegen die äußeren Widerstände sich wehren zu müssen, ob Kälte, Hitze, finde ich auch immer super interessant. Und so läuft auch das Training ab. Also ich versuche dann natürlich auch, dann fähre ich trotzdem den Berg hoch, obwohl ich das nicht mehr muss. Also wenn ich jetzt irgendwie bei Rocacoba in Girona hochgefahren bin, habe ich es halt trotzdem noch gemacht, obwohl ich es nicht mehr musste. Ja. Also ich habe da auch schon auf jeden Fall, ist mir der, also dieser Wettkampfgedanke, dieser Killerinstinkt, ich will dich jetzt besiegen, war zweitstellig, sondern ich wollte mich immer selbst herausfordern. Mhm. Und das ist, sage ich mal, in vielen Lebenslagen auch generell bei mir sehr wichtig.
Ja. Ja, also klar, das sollte jetzt nicht so, also es hat ja auch einen Sinn gehabt, dass dein Spitzname Trainingsweltmeister war. Ja. Es wäre ja nicht gewesen, wenn du im Training immer nur den geringsten Aufwand betrieben hättest. Aber es ist halt schon genau das, was du gesagt hast. Also ich finde, man hört das schon so raus, dass diese Leidenschaft, die viele, gerade wenn sie das Profitum erreicht haben, einfach mitbringen, nämlich, dass es das Leben komplett ausfüllt, dass es bei dir nicht vorhanden war, finde ich eigentlich recht interessant. Und gerade diese Kombination, dass du dann Triathlet geworden bist, weil die ja eigentlich den Ruf haben, nie genug machen zu können. Also die ganzen Geschichten, die es gibt, ob sie stimmen oder nicht, von Andreas Rehlert, dem im Trainingslager der Lenker am Ruhetag abgebaut wurde über Nacht, damit er nicht noch zu viel macht und so. Also die Triathleten, die dann nie genug haben können. Findest du es jetzt im Nachhinein eigentlich widersprüchlich, dass du dich zu einem Sport entschieden hast, der eigentlich noch mehr Hingabe und Komplexität erfordert?
Auch wieder sage ich jein. Nein, es ist der Triathlon ist halt, das fand ich schon damals als Radsportler so bemerkenswert. Aber ich fand, als Radsportler mochte ich die Triathleten eigentlich gar nicht, weil ich wusste, das sind die krasseren Typen.
Echt? Hast du das, hast du das so aufgefasst?
Ja, so habe ich das aufgefasst. Ich gesagt, ich fahre nur Fahrrad und die müssen vorher noch schwimmen und laufen. Und Radfahren können die eigentlich auch nicht so richtig. So habe ich die halt immer abgestempelt. Ja. Ne? Bis mir jetzt Sebastian Kienle in Heilbronn mir gezeigt hat, wie man um die Kurven fährt. Also, da war ich auch echt mal Respekt an Sebastian. Also der kann richtig Radfahren. Von daher, ich habe da, also sehe da halt auch diese Herausforderung, irgendwie das super Interessante. Also auch wenn die Leute 12, 14, 16 Stunden unterwegs sind im Ironman, das ist die gleiche Leistung, die auch 8 Stunden Sportler absolvieren müssen und oder noch eine extremere Leistung. Und das finde ich halt sehr viel, also das hat sehr viel Respekt bei mir zu tun, aber auch halt einfach dieses, die Herausforderung, die zu bewältigen. Und das dann, ich habe ja letztes Jahr auch den Ironman in Hamburg gemacht und dann bin ich echt durch so welchen Phasen gegangen, die hatte ich ja noch nie in meinem Leben. Also natürlich, ich bin ja Tour de Suisse gefahren, dann gab es mal auch so eine 240-Kilometer-Etappe und am Ende noch den Rettenbachferner hoch in Österreich, ist der, glaube ich. Das ist einer der schwersten Pässe, die man fahren kann. Und da musste ich auch super kämpfen, um da überhaupt hochzukommen. Aber das ist halt, und das sind schon so ähnliche Momente auf jeden Fall, aber es ist halt ein Marathon noch zu laufen, das ist sowas von utopisch. Dass ich auch irgendwie dann alles versucht habe, runterzubrechen. Erstmal zu sagen, ja, ich laufe von Verpflegung zu Verpflegung, um nicht irgendwie 31 Kilometer noch irgendwie im Kopf zu haben.
Ja, ne?
Und da sehe ich halt die Herausforderung viel, viel extremer, viel höher an als im Radsport vielleicht.
Ja, bevor wir beim Umstieg zum Triathlon bleiben und das ein bisschen aufrollen, noch einmal zum Radsport vielleicht, weil du es angesprochen hast, die Leistungsdiagnostiken waren immer das, was dich am meisten angefixt hat. Ja. Wie war das damals? Auf welche Zahlen hast du da geguckt oder habt ihr so geguckt, um sich untereinander zu vergleichen? Das ist, glaube ich, etwas, was auch viele Triathleten interessiert, weil das ja auch sehr, sehr verbreitet ist, die Leistung zu kontrollieren, sei es jetzt mit eigenen Tests, sei es mit Leistungsdiagnostiken. Wie war das bei euch als Radsportler?
Wir hatten immer eine typische Leistungsdiagnostik halt, ich weiß nicht, jetzt diese Stufentests halt, oder am Berg, so Feldtests haben wir die dann genannt quasi, oder 20 Minuten berghoch haben wir auch gemacht. Ja, ich weiß nicht mehr, meine beste Wert waren so 457 Watt quasi, glaube ich. Normalized Power 455, Average 20 Minuten bei 74 Kilogramm. Also da kommt schon auf jeden Fall eine ordentliche Watt pro Kilogramm Zahl raus. Also von daher ist der auf jeden Fall auch, und ich auch dazu sagen, ich als Radsportler, ich war so ein Allrounder. Man konnte halt, ich war doch Deutscher Meister im Einzelzeitfahren, klar, aber bei den Junioren, aber ich war halt, man wusste nie so richtig, wo mein Talent ist. Also mein Maximum Output im Sprint sind auch 1850 Watt circa. Das halt auch ordentlich ist. Oder ich war auch immer am Ende noch bei den Bergetappen, bei den Top 30 noch dabei. Und gerade in Amerika, wo es viel auf der Höhe ist, also ich kann auch Höhe sehr, sehr gut vertragen. Und da haben sie auch gedacht, what does a fatty man here? Also sowas haben sie halt zu mir gesagt. Ne? Und weil ich damals als Radsportler schon sehr muskulös war, vielleicht noch bin jetzt natürlich im Triathlon durchschwimmen, aber es Ja, also ich hatte auf jeden Fall immer da ein ordentliches Talent in allen Richtungen. Genau.
Genau, das wär jetzt nämlich noch meine letzte Frage zu deiner Radsportkarriere gewesen, dass du ja eigentlich nie so ein Spezialist warst. Ja. Würdest du sagen, dass dieses Dasein als Allrounder dir jetzt im Triathlon umso mehr bringt?
Ja, also viele sprechen ja von mir auch immer so ein bisschen Bewegungstalent. Also ich schwimme jetzt seit einem Jahr professionell, würde ich jetzt mal sagen, im Schwimmverein. 2-3 Mal die Woche gehe ich schwimmen. Ich habe auf jeden Fall da ein Talent, was Bewegungsarten angeht. Also ich war auch ein guter Fußballspieler. Also ich habe bei der Stadtmeisterschaft für die Schule gespielt, obwohl ich nie im Fußballverein war. Natürlich hat der Lehrer mich wahrscheinlich nur mitgenommen, der Trainer, weil ich eine Ausdauer hatte wie sonst was. Mhm. Aber da wurde ich halt auch immer mitgenommen. Und ich glaube, mein erstes Rennen, was ich quasi gewonnen habe, war eine Regatta. Also ich bin Stadtmeister im Segeln geworden. Also es ist halt, was Sport angeht, also ich bin da sehr vielseitig auch. Ja. Und
und offensichtlich auch begeisterungsfähig.
Also, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, also ich finde so auch Leute, die in Mount Everest oder damals, die in die Antarktis, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, durchquert haben, ja. Amundsen oder Hillary, der versucht hat, Erstbesteigung und auf Mount Everest, solche Leute finde ich halt super interessant auch. Und lese auch jetzt gerne die Lektüren über die Leute, weil die wirklich die. Das ist, also ich meine, klar, wir haben heutzutage so eine Technik, steht man Schlange, um Mount Everest hochzulaufen.
Ja.
Und damals hatten die halt nichts. Und generell war es halt wirklich mit Outdoor, sich dagegen zu setzen, gegen die äußere Widerstände, sei es berghoch, Kälte, Wärme, finde ich halt super interessant. Und deswegen wollte ich auch mal bei der Leistungsdiagnostik so gut sein, weil es halt auch eine Art Herausforderung ist. Ich glaube, nur mit mir selbst zu tun. Und das habe ich jetzt aber auf dem Triathlon kopiert, um zu sagen, ja, heute ist meine Leistungsdiagnostik. Was kann ich heute schaffen? Ich alleine. Hm. Und deswegen kommt natürlich mir auch dann der Triathlon ohne Windschattenfahren auch super entgegen, weil ich halt für meine eigene Leistung nur verantwortlich bin und muss nicht irgendjemanden den Sprint oder wie auch immer anfahren.
Und was die Extrembedingungen angeht, haben wir da ja so ein, zwei Rennen im Triathlon für dich, die du noch nicht gemacht hast, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Genau.
Hawaii oder Norseman.
Ja.
Also du kannst im Triathlon auch alles haben.
Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Komme ich auf jeden Fall mal zurück.
Ja, ich habe ja schon gesagt, ein paar Jährchen hast du ja auf jeden Fall.
Ja.
Noch vor dir, um vielleicht so einen fließenden Übergang zu schaffen vom Radsport in den Triathlon. Wann war für dich der Moment, dass klar war, du bist zwar ein verdammt talentierter Radfahrer und hast auch noch viele Jahre, um es eigentlich noch zu was Großem zu schaffen und trotzdem endgültig einen Schlussstrich ziehen wolltest, beziehungsweise es auch gemacht hast. Also war es wirklich dieses, ich will unbedingt zur Tour, die in Düsseldorf startet und diese Erfahrung, das nicht schaffen zu können, dass du gleich dann alles in Frage gestellt hast oder wie lief der Prozess in deinem Kopf ab?
Ich muss auf jeden Fall sagen, das war so mit meine schwerste Phase damals in meinem Leben. Ich würde auch von Depressionen sprechen, sage ich auch ganz offen. Also ist klar, ich glaube, jeder Leistungssportler, sei es ein Jan Frodeno, Patrick Lange, ein Fußballer, weiß ich, ich sehe mal Mario Götze, der hat ja auch eine schwierige Zeit gehabt. Jeder hat da auf jeden Fall, denke ich, schwere Phasen. Und für mich war es damals 2017 das größte Ziel hier in der Heimatstadt.
Ja.
Mutter noch Bürgermeisterin, ganze Familie vor Ort, die Schule hat sich angekündigt, dass sie an einem Streckenstart stehen will mit der ganzen kompletten Schule, was irgendwie 1500 Schüler sind und das dann nicht zu schaffen, dann noch mit durch verletzungsbedingten Jahr davor habe ich mir ja den Arm ja so schwer gebrochen, war auch 3 Monate außer Gefecht, also ich konnte 3 Monate nichts machen, beziehungsweise die Ärzte haben mir gesagt, ja, wärst du irgendwie anders gefallen oder ich wurde ja dann erst in Deutschland operiert, also in Frankreich ist der Sturz passiert und die Ärzte hier in Deutschland haben auch gesagt, gut, dass nichts mehr auf dem Transport hier nach Deutschland passiert ist, weil ich wirklich kurz davor war, meinen Arm zu verlieren, so ungefähr. Und da rattert halt schon der Kopf, so ungefähr. Ne? Und dann ein Jahr später dann die Tourselektion zu verpassen, beziehungsweise auch dann durch eine Schleimbeutelentzündung, da war ich als Sportler schon ziemlich down, also auf jeden Fall, ne, weil ich das, ja, brauche ich glaube ich keinem Sportler zu erzählen, was das ist, bei dem größten Radrennen nicht am Start zu stehen. Und man hat auch da so, sag ich mal, hinter den Kulissen gesprochen, dass ich dann als Düsseldorfer die Tour de France eröffne, also als erster Fahrer auf die Strecke gehe. Mhm. Und diese Vorstellung ist immer noch im Kopf und ich werde auch immer noch emotional darüber, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das nicht geschafft habe. Und deswegen brauchte ich auch mit dem Radsport in dem Moment einen Schlussstrich, weil ich halt gemerkt habe...
Weil dieses Erlebnis zu einschneidend war.
Ja, auf jeden Fall. Und ich halt gemerkt habe, es möchte ich eigentlich gar nicht mehr so. Ich möchte nicht mehr abhängig von irgendwelchen Teamstrukturen sein. Ich möchte nicht mehr davon abhängig sein, verletzt zu sein oder verletzt. Klar, im Triathlon gilt das halt genauso, natürlich. Aber ich denke, beim Radsport, da ist die Verletzungswahrscheinlichkeit um einiges höher.
Ja.
Und auch in dieser Teamstruktur kam ich auch nie so richtig zurecht. Ich bin halt schon so ein Eigenbrötler, auch was Training angeht. Mhm. Also wenn ich Bock habe, 5 Stunden Rad zu fahren, fahre ich halt 5 Stunden Rad, obwohl nur 1 Stunde Ruhetag, was ich draufsteht. Ne? Und mittlerweile ist es auf jeden Fall viel besser geworden, weil ich auch weiß, was ich brauche.
Ja.
Also ich habe auch, denke ich, mittlerweile eine sehr, sehr gute Selbstwahrnehmung von meinem Körper, was er braucht. Aber das war halt damals wirklich verdammt schwer.
Mhm.
Also wirklich da auch, ich wollte eigentlich dann hier nicht da sein, wo die Tour in Düsseldorf war, weil ich mir einfach das nicht angucken wollte. Und da habe ich damals dann meine Ex-Freundin überlegt, dass ich das dann doch mache, weil ich wahrscheinlich auch das Event an sich dann verpasse. Ne?
Ja.
Und das Event war super, obwohl ja super scheiß Wetter war an dem Tag. Es hat ja nur geregnet. Aber es ist halt, ne, wenn man von irgendwie einer Million Besuchern spricht, die in Düsseldorf an den beiden Tagen waren, also 1 Million pro Tag, die an der Strecke stehen und okay, du bist jetzt bei mir hier zu Hause, aber die erste Bergwertung, die war ja hier noch selbst in Düsseldorf und das ist jetzt 1 Kilometer von dem Standort hier entfernt und da fahre ich jeden Tag, beziehungsweise fahre ich drüber oder laufe jetzt, wenn ich laufe, laufe ich da auch lang und da stehen immer noch die Namen von den ganzen Radfahrern drauf und der Strich der Bergwertung ist immer noch auf der Straße zu sehen. Und dass ich mittlerweile, also dann am Anfang, wo ich dann noch gerade gefahren bin, konnte ich gar nicht da langfahren, weil es halt für mich so die Traumvorstellung gewesen ist, boah, als Düsseldorfer dann noch versuchen, auch zur ersten Bergwertung an meinem Hausberg, der 1 Kilometer von meiner Wohnung ist, da die Bergwertung zu holen. Sowas nimmt, das habe ich ja 1000 Mal im Kopf vorher durchgegangen im Training. Und dass das alles, diese Träume dann nicht realisieren zu können, das war halt schon echt hart. Und das ist auch dann daran, denke ich, die Beziehung mit meiner Freundin dann damals zerbrochen, weil ich dann oft, ich war halt wirklich in tief, sehr, sehr tiefem Loch und da hat mich quasi dann, um den Übergang zum Triathlon zu machen, der Triathlon mir dann wollte ich was anderes machen und er hat mich halt voll komplett herausgezogen, weil ich eigentlich, ich wusste auch damals, ich habe das Talent, ich habe die Berechtigung, Tour de France zu fahren oder ich gehöre dazu und das war aber dann halt irgendwie dann nicht zu schaffen, das hat halt ja ordentlich verdammt wehgetan, ja.
Würdest du sagen, dass diese Erfahrung so schmerzvoll war, weil es in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt eine Gewissheit gab, dass es eine einmalige Chance ist? Also nicht nur dieses Ziel, irgendwann Tour de France zu fahren, sondern dir wird ja wahrscheinlich klar gewesen sein, dieses Szenario in Kombination mit deiner Heimatstadt in Düsseldorf, das gibt es genau einmal und ich habe eine Chance und es klappt oder es klappt nicht, dass dieses einmalige Scheitern, dass es halt so eine Alles-oder-Nichts-Situation war.
Ja.
War das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja klar. Es gibt nur einmal die Tour de France in Düsseldorf. Es gibt nur einmal einen Prolog plus am nächsten Tag den Start in Düsseldorf. Und es gibt nur einmal im Leben diese Chance, ja. Das habe ich so wahrgenommen. Und aber ich bin auch total glücklich, das hört sich jetzt vielleicht doof an, dass es halt nicht so gekommen ist. Weil ich habe halt aus dieser wirklich schweren Zeit super viel gelernt, auch über mich selbst. Und deswegen bin ich jetzt, sage ich mal, auch so erfolgreich in den Triathlon gestartet und habe da auch sehr, 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 sehr viel mitgenommen. Also das auf jeden Fall.
Würdest du, oder wie hast du dann die Übergangsphase erlebt? War das dann für dich wirklich so eine, hattest du einen kurzen Zeitraum eine Ratlosigkeit, wie du jetzt weitermachen sollst? Weil das ist ja schon ein krasser Bruch. Also wenn du dich als Profisportler in dem Alter dafür entscheidest, deine Karriere an den Nagel zu hängen, dann stehst du ja erstmal vor der Frage, was mache ich jetzt und auf welchem Niveau mache ich das? Und du hast dich dann ja relativ schnell für den Triathlon entschieden, weil du ja auch schon gesagt hast, du hattest vorher schon eine Faszination dafür.
Ja.
Aber konntest du das zu dem Moment schon einschätzen? War sofort dieses Ziel da, ich will eine andere Sportart professionell betreiben? Oder war das so, ich brauche auf sportlicher Ebene erstmal einen anderen Ausgleich? Oder bist du da gleich auch wieder dieses Alles oder Nichts reingegangen? Hey, ich bin Radprofi, wenn ich Triathlon mache, dann mache ich es richtig. Oder ich schaue mir das erstmal an und schaue, wie mir das gefällt.
Ja, also es war halt, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Dann habe ich auch einen Studiengang gemacht, den ich hätte nicht machen sollen. Ich habe Sportmanagement versucht zu studieren. Und dann war aber BWL dazwischen. Und wenn man jetzt so lange aus der Schule oder vom Abi entfernt ist, 7 Jahre, 6 Jahre, und in der Zwischenzeit halt nichts gemacht hat, ist das halt auch erstmal komplett schwer, da wieder Fuß zu fassen in der Studentenwelt oder in der Studierendenwelt. Da war auf jeden Fall erstmal so eine Ratlosigkeit, Ziellosigkeit da. Deswegen denke ich, also deswegen ja, ist halt auch dann mit meiner Freundin damals, mit der ich auch dann lange zusammen war, zusammen gewohnt habe, auch dann in die Brüche gegangen. Weil es natürlich sich auch auf eine Beziehung dann auf jeden Fall auch äußert.
Ja, klar.
Ja, aber dann habe ich mir echt schnell den Triathlon, also dann habe ich, ich wusste, ich will immer noch schon Triathlon machen und ich wusste, auf dem Rad spiele ich auf jeden Fall eine Rolle, auch bei den Profis, weil ich kenne meine 4 Stunden Bestleistung, erzähle ich immer gerne, sind 340 Watt.
Und, in Zeitfahrposition?
Nee, auf dem Straßenrad.
Okay. In der Autos. Dann kann das ja quasi, kann ja jeder.
Genau, nee, war ich in der Spitzengruppe. In der Tour of Bretagne. Und in der Bretagne, das ist ja so ein bisschen so wie das Bergische Land hier rund um Düsseldorf. Es geht nur berghoch und bergrunter. Bisschen schwerer sogar. Und danach, klar, ich konnte keinen Marathon mehr danach laufen. Das wäre klar gewesen.
Nee, nach der Etappe. Aber was man vielleicht, ich will dir nicht ins Wort fallen, die Faszination bei den Radsportlern, gerade für die Triathleten, ist ja, wie oft das reproduzierbar ist. Also es ist ja nicht dieses, du fährst 4 Stunden 340 Watt, was ja bemerkenswert genug ist.
Ja.
Und danach hast du aber so wie nach einer langen Distanz erstmal 2 Wochen, wo du quasi Reha machst.
Ja.
Sondern du sitzt ja am nächsten Tag wieder auf dem Sattel.
Und ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch der
ganz große Unterschied. Das war die erste Etappe
sogar. Ja.
Und, nein, also ich wusste, dass ich auf jeden Fall ein Radtalent habe. Nein, und Schwimmen war so lala natürlich. Ich konnte auf jeden Fall mich über Wasser halten. Und sag es mal so, ich war auf jeden Fall ein Radfahrer, der schwimmen konnte. Also auch jetzt nicht, dass die Leute sich wundern, der schwimmt erst seit einem Jahr. Also klar, ich konnte ein bisschen schwimmen. Also der Background war da ein bisschen da. Also weil ich damals aus dem Radsportverein hier in Düsseldorf hatten wir im Wintertraining einmal die Woche schwimmen, montags. Mhm. War halt nur 30 Minuten. Aber es war halt eigentlich nur zur Regeneration gedacht. Auch weil der Radsportler sonst auch irgendwie hatten immer so die Befürchtung, auch da ich damals beim Trainer, dass man da irgendwann zu dumm wird. Quasi als Radsport, dass man immer nur sich im Kreis dreht. Ja. Und deswegen hatte ich das gemacht, aber halt nie mit Technikanalyse oder weiß der Kuckuck was.
Aber war das wirklich Schwimmen auch zu dem Zeitpunkt? War das echt, da steht jemand und
Nee, es war einfach nur gesagt, wir nehmen jetzt hier, mach ein bisschen Beintraining und dann steigen wir aus dem Wasser, machen 10 Liegestütze. Also wie so, wir haben das immer mit so Athletiktraining auch verbunden. Ne? Und und Laufen war ja klar, als Radsportler läuft man auch ab und zu oder ich bin auf jeden Fall auch ab und zu was mal gelaufen und wie gesagt, Hockey ist ja auch, denke ich, eine gute Bewegungsschule gewesen, auch fürs Laufen.
Ja.
Von daher, also wie gesagt, wusste ich sofort eigentlich, ich werde Triathlon machen und habe mich dann, glaube ich, noch im November oder Dezember 2017 mich entschieden, den Ironman in Hamburg zu machen. Habe ich mich auch selbst trainiert zu dem Zeitpunkt, um zu sagen, okay, dann fange ich mit einer Olympischen an. Ist klar, einfach mal erstmal ein Triathlon machen und dann mache ich mal eine Mitteldistanz und dann mache ich halt die Langdistanz. So habe ich mir das gesagt, also immer stärker werden, also immer, ne, immer schwieriger.
Ja.
Und so hatte ich mir das ein bisschen aufgebaut und dann bin ich halt auch auf meinem Zeitfahrrad 220 Kilometer oder sowas gefahren, ist ja, um auch da irgendwie mal in diese Ermüdung reinzukommen.
Ja.
Und ja, habe mich eigentlich quasi in diesem Jahr dann selbst trainiert im ersten Triathlon-Jahr. Aber halt nichts ahnt. Ich wollte auch das eigentlich, ich wollte das nicht, ich hatte eigentlich das mit dem Profitum so ein bisschen abgeschlossen. Hatte das zwar immer in meinem Hinterkopf, ja, vielleicht bin ich ja doch so gut, um Profi werden zu können irgendwann mal. Aber dass es jetzt schon dieses Jahr ist, 2019, hätte ich halt auch nicht mit gerechnet. Habe ich mich halt selbst trainiert, bin halt 1-2 Mal die Woche schwimmen gegangen, 2-mal die Woche laufen, wenn es hochkommt und dann halt 4 oder 5 Mal noch Rad gefahren. Also Radfahren ist immer noch natürlich meine Lieblingsdisziplin, ist klar. Habe ich halt den ersten Triathlon sogar gewonnen. Beziehungsweise ich habe erstmal einen Duathlon gemacht, hier in Mettmann. Und dann hieß es schon, oh, ich habe den alten Streckenrekord gebrochen. Ist ja klar, wenn man irgendwie 6, 7 Minuten oder 8 Minuten auf dem Rad auf die Verfolger aufholt, dann heißt es schon, dass man, also es war auch eine schwere Radstrecke.
Was für ein Format war das? Welche Distanzen?
10, 44, 5.
Okay.
Und ja, da habe ich auch irgendwie schon mal eine 35 gelaufen oder sowas. Wusste ich schon, ich kann eigentlich laufen. Aber es war wirklich komplett on the edge. Also ich hätte nicht schneller laufen können. Ich war damals in der ersten Laufgruppe. Dann habe ich auch vor mir laufen lassen. Und am Ende haben sie nochmal angezogen. Dann bin ich auch gar nicht mehr mitgelaufen, weil ich wusste ja, auf dem Rad, keine Ahnung, wie die Rad fahren, aber auf dem Rad müsste ich die eigentlich haben. So war es ja auch dann natürlich. Und da hatte ich auch irgendwie mit 6, 7 Minuten Vorsprung gewonnen. Von daher wusste ich, ja, es läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und dann habe ich mal geguckt, von wem ich halt diesen Streckenrekord gebrochen hatte. Das war dann damals der Luca Herd. Den kennt man ja, denke ich, in der Szene schon. Ja. Und auch erste Bundesliga-Athlet und versteht uns auch sehr gut. Noch sehr gut. Er fragt mich immer, wie ich trainiere, weil ich ja im Schwimmen so schnell jetzt geworden bin. Und wir verstehen uns super. Und von daher bin ich dann in Steilfurt sogar gestartet. Das war dann mein erstes olympisches Rennen 2018. Da war sogar Luca Herd am Start, der war, glaube ich, an dem Tag krank. Aber im Schwimmen, der ist, glaube ich, in 13 Minuten geschwommen oder so, also schon stabil im 50-Meter-Becken auf 1000. Und ich bin damals 15 Minuten geschwommen, der gerade 2, 3 Monate geschwommen ist. Und auf dem Rad habe ich, glaube ich, auch irgendwie 4, 5 Minuten dann nochmal, also ich bin irgendwie 6 Minuten schneller gewesen. Und dann laufend bin auch irgendwie eine 34,50 oder sowas gelaufen und habe da eigentlich mit meinem genauso schnell gelaufen wie der Luca. Und von daher wusste ich ja, eigentlich geht ja alles in die richtige Richtung. Und dann war der erste große Durchbruch, denke ich, würde ich sagen, war eigentlich am Aasee.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Genau. Das war, glaube ich, deine erste Mitteldistanz.
Genau, mein zweiter Triathlon überhaupt.
Genau, und du bist Zweiter geworden hinter Patrick Dirksmeier.
Ja.
Und wir waren ja gerade auch so ein bisschen beim Schwimmen. Das war, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es waren gut 2 Minuten, die du auf die Spitze verloren
hast. Ja, aber dazu muss man, also das ist mein erstes Freiwasserschwimmen, muss man dazu sagen. Und das Lustige ist, ich kann gleich mal meinen Neo mal zeigen, den ich damals hatte. Der hängt hier noch. Und da schüttelst du wahrscheinlich auch, also als Läufer noch den Kopf schütteln, was ich da getragen habe. Aber es ist, also im Internet steht der Bezeichnung Nass- und Tauchanzug.
Oh nein. Und vielleicht lass mich einmal ganz kurz da einhaken. Hattest du wirklich, du hast ja gerade gesagt, du hast das Jahr quasi in Eigenregie gestaltet, ja. Du hast dir die Wettkämpfe selbst ausgesucht, du hast dich selbst trainiert, hast erstmal so ein bisschen reingeschnuppert. Hattest du niemanden, der dich so ein bisschen an die Hand genommen hat? Also normalerweise ist es ja so, man fragt dann ja auch irgendwen nach Rat irgendwie so, hey, ich will ja den und den Triathlon machen und ich will mir ein Neo kaufen, möglichst günstig. Hast du dich gar nicht informiert? War das wirklich so, ich google mal und das Erstbeste, was ich sehe, was
genau.
Mir
gefällt. Ja, es ist halt Trial and Error halt, ne? Ja. So ein bisschen. Und das macht für mich halt auch die Sache so spannend, weil ich es halt für mich selbst daraus finden will. Ne? Ist jetzt schon langweilig, wenn ich, also andere Triathleten machen das vielleicht, ich möchte es halt nicht machen, die halt direkt von Anfang an, weiß ich nicht, ich sage einfach mal eine Zahl, 15.000 Euro in die Hand nehmen, sich das beste Material kaufen, dann auf die Radsportbahn gehen. Also ich habe seitdem ich kein Radsportprofi mehr bin, keine Analyse mehr, also Aerotest gemacht oder ähnliches. Ne? Also es ist halt einfach, weil ich halt denke, das ist halt Potenzial, was ich in der Zukunft entwickeln will. Also jetzt bin ich der Meinung, was ich noch entwickeln will. Und wenn man mich vielleicht auch in Heilbronn gesehen hat, sitze ich nicht gut auf dem Rad. Das ist auf jeden Fall, also hier der Lukas vom Pro Athletes, der hat Panzer zu mir gesagt, ich würde mich wie so ein Panzer auf dem Rad bewegen, irgendwie von links und rechts wälzend und nein, also ich denke, das ist halt der Weg, ist halt, also es hört sich total doof an, aber der Weg ist halt für mich das Ziel, weil einfach alles mitzunehmen, was halt, ist ja total langweilig, wenn du halt schon alles in den ersten 3, 4 Monaten erreicht hast und du kannst dich gar nicht mehr verbessern.
Und dein Weg, den gehst du ja nicht, du bist ja quasi in Düsenjet eingestiegen und bist ihn dann geflogen und zwar nicht irgendwie ein bisschen zurückhalten, sondern volle Kanne, also um das mal wirklich ins Verhältnis zu setzen, das war vor einem Jahr. Also ja. Du bist vor einem Jahr mit einem Tauchanzug in einen See gesprungen bei deinem ersten Freiwasserschwimmen, bis 2 Minuten nach Patrick Dirksmeier aus dem Wasser gekommen.
Also 27 Minuten oder sowas war das.
Ja, und jetzt ein Jahr später, wenn man so auf deine Triathlon-Erfolgsliste guckt, hast du einen 3. Platz bei der Challenge Heilbronn stehen, was gleichzeitig deutsche Meisterschaften waren in einem starken Feld.
Ja.
Bonn-Triathlon gewonnen und am vergangenen Wochenende hier, das war jetzt dein Heimatrennen quasi im Triathlon, Triathlon-Bundesliga, erste Liga,
ja.
Platz 17 war es, glaube ich,
am Ende. 17, ja.
Und also eine Entwicklung, die eigentlich gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Hättest du, also du meinst ja, du wolltest den Weg komplett gehen und nicht alles von Anfang an irgendwie zu den Leuten gehören, die dann sich so informieren, einfach wahrscheinlich auch, weil du so ein bisschen den Prozess genießen wolltest.
Auf jeden Fall.
Hättest du aber gedacht, dass das in der kurzen Zeit diese Ausmaße annehmen kann? Oder anders gefragt, wann war, danach kam ja deine erste Langdistanz in Hamburg. Ja. Vielleicht kannst du gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen, um es anders zu formulieren. Wann war der Zeitpunkt, an dem dir klar war, welche Ausmaße das annehmen kann?
Ja, das ist schon so ein bisschen so die Ähnlichkeit zum Radsport damals. Also es fällt mir halt einfach super leicht. Es hört sich wirklich doof an und ich bin auch da, ich weiß nicht, wem ich da dankbar sein muss. Sei es Gott, sei es meinen Eltern, meinen Vorfahren, die da mir da was auf dem Weg mitgegeben haben. Ich weiß halt auch wirklich nicht, das muss man wirklich sagen, ich weiß nicht, was mir geschieht. Ne? Also Sebastian Zeller ist ja mein Trainer und er sagt ja auch immer, Ruben trainiert wie Jugend A oder Jugend B. Also ich keine Ahnung, ich kann die jetzt...
Zitat von Sebastian ist tatsächlich, wenn ihr wüsstet, was der trainiert und wie viel der trainiert, dann würdet ihr weinen. Und ich glaube, das kann man genauso unterschreiben.
Und also vielleicht ist es auch mein Rezept, vielleicht brauche ich die Regenerationszeit. Und ja, ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich da einfach super dankbar und... Deswegen bin ich auch jetzt so motiviert, auch das alles jetzt nochmal wirklich aufzurollen. Das können wir auch noch später bestimmt drüber noch sprechen, aber ich denke, es wird auf jeden Fall sehr spannend für mich und meine Zukunft, weil ich das jetzt auch merke. Es hat mir auch im Radsport halt gefehlt, dieser internationale Durchbruch. Ich wollte das immer haben, immer mal ein großes Ding abschießen, klar. Und jetzt merke ich halt im Triathlon, okay, die Weltspitze ist jetzt nicht so breit wie im Radsport. Ist ja klar, weil es nicht so viele Leute machen. Und klar, wenn man Kienle oder einen Frodeno ärgern darf, dass man nicht so weit weg davon ist. Und deswegen mache ich das auch alles. Mache ich auch die Geschichte mit der ersten Bundesliga, um zu lernen, wie man zu schwimmen hat, wie es sich anfühlt, in die Fresse zu bekommen. Und im Schwimmen vor allem. Und deswegen mache ich das halt alles. Um einfach diesen Prozess zu gehen, zu lernen, zu schauen. Weil ich mich denke, dass als Triathleter dann einfach wirklich dann besser macht. Weil wenn ich so schwimmen kann wie die Leute in der ersten Bundesliga oder die Leute schon so schocken kann, dann habe ich halt den Wettkampf gewonnen schon, weil ich weiß, das Radfahren kommt erst noch. Mhm. Und das ist ja auch eine lustige Geschichte zu Heilbronn. Klar, also nach Buschütten wusste der eine oder andere schon, wer ich bin. Und der Kienle, also ich bin auch im Kontakt mit Philipp Seib immer ab und zu. War auch mal als Trainer gedacht damals. Der auch mir als erster auf den Weg gebracht hat, ey Ruben, mit deinen Daten musst du eigentlich Profi werden. Also auch nochmal da die Geschichte nach Hamburg dann. Mhm. Habe ich ja natürlich gesagt, nach einer Analyse gesucht von jemandem. Und da war er einer, der hat sozusagen mein Training analysiert und hat nur sich meine Wattwerte angeschaut. Und mir gesagt, ja Ruben, ganz im Ernst, du hättest dieses Jahr schon Profi werden müssen. Also ungefähr.
Um das vielleicht einmal aufzulösen, ich glaube, du hast 320 Watt getreten.
Ja, 318.
318 Watt in Hamburg für eine Radzeit... Als Age-Grouper von 4.07, glaube ich.
Ja, so ungefähr. Aber muss man dazu sagen, ich wollte eigentlich den schnellsten Radsplit fahren an dem Tag. Ich glaube, ich war jetzt die 6. Zeit oder so. Ja. Also der Duathlon und die sind ja da komplett da vorne mit 12 Mann oder so in dieser Gruppe gefahren. Und keiner, also man weiß was, also es ist noch quasi Windschattenfahren.
Ja.
Und hoffentlich wird irgendwann mal die 20-Meter-Box eingeführt, Draft-Box. Aber da hatte ich auf jeden Fall keine Schnitte. Da gegen einen Pack von 12 Mann anzutreten, über 180 Kilometer.
Ja.
Aber Philipp Seib hat auch dann gesagt, mehr oder weniger, ey Ruben, da fühlt eigentlich kein, also wenn du was willst im Triathlon, dann musst du Profi werden. Und das war halt dann schon November, war die Frist schon abgelaufen. bei der DTU und da habe ich mehr wie unter der, durch die Blume dann, musste ich dann natürlich noch ordentlich nachzahlen und die waren auch dann so nett und dann hat ja alles noch geklappt und dann bin ich ja zum Sebastian Zeller gegangen mit, also der beste Trainer, den ich soweit hatte und wir verstehen uns auch super und ja, es ist halt, obwohl er Kölner ist, nein, Quatsch. Und von da fing eigentlich, also ich muss auch sagen, ich bin ja noch in Ausbildung zum Physiotherapeuten. Und von da habe ich ja nicht den ganzen Tag Zeit, mache das ja eigentlich nur Part-Time, würde ich jetzt mal sagen, oder halbtags. Von daher muss ich meinen Tag eigentlich nur so, war nur so strukturiert, Schule, Lernen und Sport. Mhm. Und für mehr habe ich halt auch nicht Zeit. Und von daher habe ich auch noch nie so strukturiert trainiert, weil ich halt einfach, ich musste die Zeit nutzen, die mir zur Verfügung stand.
Ja.
Und deswegen ist das, hat das, denke ich, auch das Training so gut angeschlagen. Okay, es sind jetzt keine Umfänge, aber halt diese die Struktur, montags, mittwoch, freitags Schwimmtraining, mhm. dienstags Laufen plus Radfahren, mittwochs noch vielleicht mal Radfahren vor dem Schwimmtraining, aber einfach diese Struktur, die hat mich dann jetzt so weit durch den Winter gebracht, dass ich dann so auf einmal dann konkurrenzfähig war.
Mhm. Genau. Wenn, oder einige haben dann so ein bisschen gerade nach deinen ersten Rennen, die du jetzt als Profi gemacht hast, die Parallelen zu Cameron Wolf gezogen.
Ja.
Und was ich jetzt hier auch so raushöre und natürlich vorher auch wusste, ich wusste ja, was du ungefähr trainierst, wie viel ja. du trainierst und dass es ja eine große Besonderheit bei dir ist im Vergleich zu deinen Konkurrenten oder ja. auch generell zu dem, wie das sonst so in der Szene von den meisten Leuten gehandhabt wirkt. Das Witzige ist ja eigentlich, dass er als ehemaliger Radprofi genau das umgekehrt gemacht hat, dass er derjenige war, der innerhalb von 12 Monaten irgendwie 9 Langdistanzen gemacht hat, einfach weil er gesagt hat, als Radprofi bin ich solche Umfänge gewöhnt, ich verkrafte das einfach. Und ich finde es interessant zu sehen, dass du eigentlich einen ähnlichen Background hast ja. und genau den entgegengesetzten Weg wählst und er dich zu einem, ja, ich will jetzt nicht sagen ähnlichen Erfolg führt, weil Top 10 in Kona steht dir noch bevor, aber dass du eine ähnliche Entwicklung genommen hast. Also war das für dich, das war für dich dann auch wahrscheinlich nie ein Thema, weil du immer schon so veranlagt warst. So dieses, ich verkrafte Triathlon oder das komplexe Training im Triathlon wahrscheinlich besser, weil ich aus dem Radfahren viel größere und langanhaltendere Belastung gewöhnt bin. Für dich war wahrscheinlich schon vorher dann klar, du willst es ähnlich so weitermachen wie mit dem Radsport, auch wenn du einen Trainer gesucht hast, oder?
Ja, also was ich halt, was ich immer interessant finde, ist dieser Weg halt auch, ne? Und ich will halt wirklich sicher machen, ich bin an dem Tag gut. Cameron Wolf, auf jeden Fall meinen Respekt ausgesprochen, was er für Zeiten fährt. Aber ich denke, also wenn ich nachhaltig trainieren möchte und schnell laufen möchte, vor allem, also es okay, wir müssen ja nicht über dich sprechen, wie schnell du läufst, aber da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial da. Und klar, ich trainiere sehr wenig, was Laufen angeht. Das wird sich dann auch natürlich ändern. Aber ich mache das halt nur unter einem Grund, ich will verletzungsfrei bleiben.
Ja.
Und deswegen mache ich auch erstmal diese kürzeren Distanzen, um die Geschwindigkeit aufzubauen fürs Laufen, weil ich dann irgendwann, ich denke auf jeden Fall, Langdistanz ist mein Talent. Das kommt genau für mich. Also das,
ja.
Das ist genau mein Steckenpferd, wie man sagt. Und weiß ich, dass ich irgendwann einen Marathon von 2,45, was weiß ich, 2,40 laufen kann. Und da will ich auch hin. Und ist natürlich super schnell, auf jeden Fall. Aber ich bin der Auffassung, dass ich das kann. Und deswegen gehe ich aber auch über die kürzeren Strecken, weil ich erstmal diese Geschwindigkeit, diese Ausdauer, die Verletzungsfreiheit über diese kürzeren Strecken halt aufbauen möchte. Und bin da mit dem Sebastian auch sind einer Meinung, dass wir das genau dieser richtige Weg ist, um dann auch dann wirklich an dem Tag dann auch, ja, dass man dann unschlagbar ist. Also es ist natürlich auch ein tolles Gefühl, ne, wenn man weiß, ich weiß nicht, wie sich ein Frodeno fühlt, aber sich unschlagbar zu fühlen, das ist natürlich auch toll. Ne? Natürlich geht das noch mit sehr viel Fleiß, muss man da natürlich irgendwie auch ran an die ganze Geschichte. Und das heißt jetzt, was ich wirklich für mich erarbeitet habe, dass ich auch durch diese konsequente Training mit dem Sebastian, obwohl es kein Umfang ist, aber dass da einfach das, dass man da hinkommt. Und ich hoffe dann irgendwann fahre ich mit dem Cameron Wolf Fahrrad, dann darf er von mir aus seinen schnelleren Radsplit haben. Aber er weiß genau, dass ich halt vielleicht 5 bis 10 Minuten schneller laufen kann oder vielleicht sogar schon schneller schwimme. Und da baue ich mich halt auch mental drauf schon vor, dass ich dann in so einer Rolle dann bin, zu wissen, ja, die Leute müssen erst an mir vorbei. Und es hört sich ja natürlich alles doof an und auch vielleicht arrogant oder so. Aber
ich glaube, wenn man deine Hintergrundgeschichte kennt und weiß, was du alles schon gemacht hast, du hast ja schon gesagt, du warst bei Weltmeisterschaften, du warst bei Junioren-Olympischen Spielen. Ich glaube, jeder, der den Background hat, und den haben im Triathlon ja wirklich die wenigsten, da wäre es vermessen, wenn du dir nicht ähnlich hohe Ziele setzen würdest. Und das ist ja nun mal genau das, was du gerade ausgesprochen hast.
Ja, aber sieh mal, okay, ich bin halb rum nicht schnell gelaufen, hatte ich auch noch muskuläre Probleme, weil ich so 0% Sprengschuh ausprobiert hatte oder Sebastian wirklich mir fast die Freundschaft gekündigt hat, weil ich meine Muskeln mir da so kaputt gehauen habe durch im Training. Da bin ich halt jetzt eine 1,18 gelaufen. Aber ich denke mal eigentlich, wenn es gut läuft, dann laufe ich jetzt, denke ich, schon eine 1,14 oder so, was wir auf jeden Fall dann schon, denke ich, konkurrenzfähig ist. Aber da muss auf jeden Fall noch viel gemacht werden und das sehe ich halt auch. Und deswegen gehe ich auch diesen Prozess mit der ersten Bundesliga, weil ich weiß noch genau, wie der Sebi in Heilbronn losgelaufen ist. Er hat mir einmal auf den Arsch geklapst. Vielen Dank fürs Radfahren, hat er mir gesagt quasi. Und dann war er weg. Und ich bin halt unter 3-Minuten-Tempo die ersten Kilometer gelaufen. Dachte ich, und ich, der ist weggelaufen. Ne? Und dann ist noch André Dreiz an mir vorbeigelaufen. Und was ich halt wirklich dann zum Glück, was ich sehr gut habe, ist halt eine gute Selbstkörperwahrnehmung. Ich wusste, es ist deutlich zu schnell. Ich fliege irgendwann in die Luft. Hat dann sofort rausgenommen. Mhm. Dadurch bin ich noch Dritter geworden, weil ich am Ende dann noch den Dreiz einholen konnte, wer auch ein guter Triathlet ist. Ja. Und von daher baue ich mich da auch über den, denke ich, das ist jetzt ein Prozess von Jahren natürlich, aber dass ich irgendwann dann da stehe, um zu sagen, Hawaii, Podium, auf jeden Fall. Und ich denke, 70.3 ist auch auf jeden Fall jetzt für die nächsten 3-4 Jahre eigentlich mein Augenmerk, da auf jeden Fall Weltspitze zu werden. Um dann den Leuten zu zeigen, ich der ehemalige Radprofi Ruben Zipunke kann es doch noch so ungefähr. Und dann, also ich habe immer da noch eine Rechnung offen, das ist natürlich auch klar.
Ja. Wir haben gerade, bevor wir das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher besprechen, wir waren ja gerade so ausführlich auch noch beim Laufen. Willst du da die Karten mal auf den Tisch legen, was du so an Umfängen trainierst in der dritten Disziplin?
Hey, wir haben ja kurz mal bei Strava durchgewischt. Also ich denke mal, wenn man so jetzt einen 6-Wochen-Schnitt nimmt, dann kommen 18 raus.
18 Kilometer.
18, ja.
18 Laufkilometer
in der Woche. Vielleicht auch 16, ich weiß es nicht, müsste mal schauen, aber also eine Belastungswoche sind 40 Laufkilometer, ja.
Okay.
Ja, und schwimmen sind so 8 bis 10 Kilometer schwimme ich die Woche und fahre 150, 200 Rad.
Ja. Ich würde deinem Trainer auf jeden Fall recht geben, es ist wirklich zum Weinen.
Ja, aber es ist, da muss ich auch, ich habe mich auch lange mit Sebi und anderen Leuten unterhalten und die sagen auch, vielleicht ist genau das auch dein Rezept. Wenn ich vielleicht, das heißt ja nicht, wenn ich das Doppelte trainiere, dass ich dann doppelt so schnell werde.
Natürlich nicht. Und,
das muss man jetzt einfach nur gucken. Was halt noch spannend so ist, ich war immer nach dem Höhentrainingslager super gut. Und deswegen kann man auch meinen niedrigen Hämatokrit beziehungsweise meinen niedrigen V2 Max erklären. Also ich habe nur einen V2 Max von 69 im Januar diagnostiziert bekommen, was halt, wenn man Christian Blumenfeld sich anschaut oder Egan Bernal, die über an die 90 gehen, was ein Witz ist, weil da sagt der Sebastian auch, ja Ruben, du machst die Leistung nur mit einem V2 Max von 69. Also wenn ich jetzt schon über die 70 komme, dann glaube ich, sollte ich eine Wattschwellenleistung von knapp 400 Watt haben, was natürlich auch ziemlich cool wäre. Von daher, wenn ich die Sache, also so viel ist auf jeden Fall fest, ich habe jetzt auf jeden Fall tolle Gespräche gehabt in den letzten mehreren Wochen und werde auf jeden Fall auf sehr viel Expertise zurückgreifen dürfen. Und deswegen denke ich, dass ich für die nächsten Jahre da in sehr, sehr guten Händen bin. Und ich glaube, ihr kommuniziert das auch nochmal über eure Zeitschrift, mit wem ich da arbeite. Und freue mich da auf jeden Fall auf die nächsten Jahre.
Ja, wir können gleich auch direkt drüber sprechen, aber ich finde gerade das, was du gesagt hast, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Das ist, glaube ich, das Faszinierende auch beim Triathlon, dass es nun mal über so viele Möglichkeiten funktioniert. Wenn man sich in der Szene umguckt, dann sieht man ja ganz viele verschiedene Ansätze, aber ähnliche Leistungen und einfach Wege von individuellen Athleten mit unterschiedlichen Voraussetzungen, Renntaktiken, Stärken und Schwächen, die alle das anders handhaben, ganz viele Bereiche, die dazugehören, auch was du gerade sagst, Höhentrainingslager und alle Stellschrauben, an denen man drehen kann oder halt auch nicht. Und ich glaube, das Bemerkenswerte bei dir ist ja, dass du in einer so kurzen Zeit mit geringem Aufwand diese unglaublichen Sprünge gemacht hast, aber dass du eben noch gleichzeitig so viele Stellschrauben für die Zukunft hast, an denen du drehen kannst. Und ja, halt gerade, dass du die Jahre hast, um das nicht zu übereilen. So dieses, ich habe jetzt nach einer ausführlichen, das, was einige Radsportler auch gemacht haben, die waren jahrelang, Jahrzehnte Radprofis, und so die letzten 3-4 Jahre, die man als Profi-Sportler vielleicht nochmal hat, probieren sie nochmal Triathlon aus. Ja. Und du gehst es ja wirklich jetzt anders an, mit einer vernünftigen, sag ich mal, Grundausbildung mit Triathlon-Bundesliga und kurzen Distanzen und allem, was dazugehört. Ja. Und ja, also ich glaube, da können wir uns alle wirklich auf deinen Weg freuen. Ich will vielleicht einmal noch diesen Übergang schaffen zu dieser Saison. Wir haben ja quasi in der Chronologie, die wir so ein bisschen jetzt angefangen haben, hast du ja vom Ironman Hamburg erzählt. Mhm. Und dass du danach dann dich entschieden hast, die Profilizenz zu lösen, das Ganze professioneller zu betreiben. Ja. Waren dann deine ersten Schritte? War dann das erste so diese Feststellung auch, okay, wenn ich das jetzt professionell machen will, geht's auf jeden Fall nicht, dass ich mich selbst trainiere, sondern ich brauche diese, was du schon angesprochen hast, Expertise, ich muss mir einen Trainer suchen. Ja. Wie bist du da rangegangen an das Projekt?
Ich habe jetzt, ist auch ganz lustig, von meiner Ex-Freundin, der Vater, mit dem, der berät mich quasi, und der hat auch da so ein paar Kontakte in die Szene. Und da haben wir halt gesagt, ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der wissenschaftlich arbeitet, weil ich ja auch, am liebsten hätte ich Sportwissenschaft studiert, weil ich mich das super spannend finde. Und Sebastian Zeller kann ich schon vorher. Natürlich auch von über seinen tollen YouTube-Channel.
Ja.
Und
von dem du dir wahrscheinlich vorher die ganzen Tipps für dein eigenes Training geholt hast.
Genau. Und außer das Kölsch-Trinken, das habe ich jetzt nicht kopiert. Aber nein, es ist. Und dann war halt klar, ich brauche einen Trainer. Wie gesagt, Philipp war ja auch zur Diskussion, aber da war einfach die Entfernung auch zu groß. Und ich bin einfach nur glücklich, dass ich mit Sebastian gelandet bin, und auch super dankbar, dass er das nimmt. Der macht ja hauptberuflich, ist er ja in Luxemburg unterwegs, ja, dass er überhaupt die Zeit findet, die Aufopferung da, mich als Triathlet-Anfänger da unter die Fittiche zu nehmen. Also bin ich da super stolz, ihn als wirklich meiner Meinung nach besten Trainer, den ich je hatte, trainieren zu dürfen. Und ich war bei denen bei der Leistungsdiagnostik, bei Proathletes, und ich habe noch nie in meinem Leben so eine Analyse von mir bekommen, wie ich ticke, wie bis dahin. Und auch wo ich bei Cannondale war, da war ich mehr oder weniger auf mich komplett alleine gestellt. Ich habe zwar gutes Gehalt bekommen pro Monat, aber den Rest durfte ich alles komplett selbst organisieren. Und und das ist halt, gleich mal, wenn man jetzt mal Team Sky nimmt, überlassen nichts dem Zufall, ne? Also die lassen ja von jedem Sportler, die machen Schlafanalysen, die machen Essensanalysen, die machen Kotanalysen, die machen Urinanalysen, die machen halt alles, um es genau zu wissen, wie tickt der Sportler und wo, in welchen Reizen können wir dem noch mitgeben, um noch besser zu werden.
Ja, so ein bisschen die Arbeitsweise im Triathlon, zumindest auf der Kurzdistanz, die Norweger
praktizieren. Ja, genau, aktuell. Und da sehe ich halt den Sebastian genauso, und ich glaube, der tut ja auch schon mit seinem YouTube-Channel, das ist ja nur der YouTube-Channel, sage ich jetzt mal, tut ja auch den Leuten hier so viel Gutes mit, und weil der da auch mal sagt, wir sollen uns einmal beruhigen. Ne? Also es ist halt wirklich so, nicht jeder muss morgens vor der Arbeit 2 Stunden Radfahren gehen, auf nüchternen Magen.
Wer würde auf diese Idee kommen? Das würde ich ja
nicht machen. Weiß ich nicht. Italienische Radsporttrainer zum Beispiel schon.
Ja, nee, also klar, das ist ja auch immer...
Oder wie von wegen, man die Milch nicht in den Kaffee schütten und weiß ich.
Ja,
und da gibt es halt auch, denke ich, dass der Sebastian sehr, sehr cool ist, und deswegen tun wir uns auch beide so gut, sage ich jetzt mal. Und da vertraue ich ihm auch ganz. Und er würde sagen, ich sage ja schon, ja, eigentlich kannst du mich schon mehr laufen lassen. Ne? Meinte er, nee, Ruben, ich habe da echt noch Bauchweh. Und wenn man mich laufen sieht, dann denkt man, ja, warum kann der eigentlich so schnell laufen? Also ich habe so einen Schleuderarm rechts und wir sind Hampelmann so ein bisschen. Und jetzt auch eine lustige Geschichte vor Bonn, dem Triathlon, hat er mich gefragt, ja, Ruhm, mach dich doch mal langsam warm. Und ich sage, nee, ich mache mich nie warm. Ich kreise halt vorher 5-mal die Arme vorm Schwimmen, und das war's halt. Ne? Und Julian Fritzenschaff war auch da, und er meinte, wie, du musst doch warm laufen. Ich so, nee, mache ich nicht. Und da habe ich auch aus Spaß einfach nur ein bisschen mich warm gemacht. Und da haben sie gesagt, bitte hör auf, nicht aus Spaß,
aber ja, ich weiß,
ne? Ruhm, bitte hör auf, das kann man sich nicht anschauen. Ich habe dann, wie heißen die Sprünge nochmal?
Counter-Movement-Jumps?
Nein, Quatsch. die einbeinigen Sprünge hoch, sag schnell. Ja, auf jeden Fall habe ich mich warm gemacht und da habe ich Hopserlauf.
Ach so.
Ja, habe ich Hopserlauf gemacht und Nick und Stangenburg und haben gesagt, bitte Ruben, du machst, blamierst dich gerade, hör bitte auf. Also nein, also es ist einfach, ne, ich gehe auch damit einer Lockerheit um und weil ich das auch nicht, wenn man es zu verbissen sieht zum Beispiel, dann verhärtet man auch oder verkrampft und dann funktioniert es halt nicht. Und seitdem ich das wirklich so mache, ich sage, ich gucke, was ich heute schaffe, aber auch nicht zu verbissen. Wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht so und ich muss es auch nicht. Ne? Also wie gesagt, ich will da ja die Ausbildung jetzt hier zu Ende machen und dann habe ich ja auch was, wo ich dann auch hoffentlich auf was zurückgreifen kann. Und das wäre auch mal meinen Eltern wichtig, dass ich Abitur habe, dass ich immer noch ein vernünftiger Junge bin, der auch noch zum Not studieren kann, wenn irgendwas passiert.
Ja.
Und das, also das würde ich auch jedem auch so auf den Weg geben, auf dem Weg mitgeben wollen, dass man da auch mit einer Lockerheit umgeht. Und man muss nicht immer trainieren. Wenn man halt nicht nach Training ist, das sage ich halt auch, dann trainiere ich halt nicht. Ne?
Ja.
Und das ist halt auch, wo ich dann sage, mit dem Sebastian komme ich da super zurecht. Erstens auf einmal auf der wissenschaftlichen Basis, würdest du sagen, zum Beispiel mein Fett-Max-Wert, das wusste ich nicht, der geht bis 310 Watt, war im Januar. Ne? Und wenn man weiß, man kann bis 310 Watt noch Fett verbrennen,
ja,
dann ist das ungefähr so die Pacing-Strategie. Ne? Und das war noch im Januar, also sollte jetzt anders schon aussehen, aber so wissenschaftlich habe ich nie gearbeitet. Und das war auch, ich habe ja bin ja relativ muskulös und zum Beispiel habe ich ja so niedrigen V2 Max von 69. Und im Umkehrschluss heißt, dass ich eigentlich relativ viel Mitochondrien im Körper habe, die nicht richtig arbeiten oder noch im Tiefschlaf sind, wie auch immer, hat der Lukas mir so erklärt. Und deswegen wird auch wahrscheinlich so ein Höhentrainingslager Sinn machen, damit auch mein Hämatokrit oder meine Sauerstoffannahme steigt, damit die auch mal aufwachen. Und deswegen war ich auch vor allem auf der Höhe immer so gut, weil dann ich einfach dann mehr Potenzial oder mehr Sauerstoffaufnahme hatte. Und das sind halt auch wirklich dann so Stellschrauben in der Zukunft, die ich dann betätigen werde. Und dann ist auch dann natürlich spannend zu sehen, wo dann noch die Leistung hingeht.
Ja, definitiv. Das war dann so dieser Haken hinter dem Coach,
Den du dann hattest. Ein langer Haken.
Ja, genau. Aber ich meine jetzt einfach so in deiner Überlegung und in deiner Saisonplanung. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, für dich war dann klar, das langfristige Ziel ist die Langdistanz und da siehst du auch dein größtes Talent oder das Fernziel. Du hast dich dann aber dazu entschieden, ab dem Zeitpunkt, als klar war, du wirst es professionell betreiben, erstmal keine Langdistanz zu machen.
Ja.
Und wie hast du dann deine Saisonplanung zusammengestellt zu dem frühen Zeitpunkt?
Ja, da muss ich auch erstmal, also Sebastian hat auch gesagt, er kann das nur so unterstützen, er sieht das genauso, wirklich, weil das sind halt so Abläufe, also ich laufe manchmal noch los aus der Wechselzone und habe keinen Helm auf. Ne? So. Und dann wird man auch mal schnell disqualifiziert. So ist es halt nicht. Ne? Und das sind einfach jetzt so Sachen, die ich halt lernen muss. Und deswegen hilft auch die Bundesliga da total. Und wo ich jetzt auch in meiner zweiten Bundesliga gestartet bin, in Hannover, das war halt einfach nur aus dem Trainingsreiz. Also es war gar nicht da, irgendwie um was zu gewinnen. Mhm. Und darum geht es auch gar nicht. Sondern einfach, ja, ne, dieses harte Anschwimmen, in Pulk schwimmen, das sind halt so Sachen, die erlebt man halt nur in der Bundesliga extrem, weil in Heilbronn da bin ich losgeschwommen, war zwischen Andi 13 und Horst Reiche geschwommen, wo ich gedacht habe, das sind gute Leute, wo man sich dran orientieren kann, weil ich nicht wusste, wie ich schwimme. Nach Buschhütten wusste ich ja, ich kann auf jeden Fall, bin ich schon ein guter Schwimmer, aber es war ja im Becken, von daher wusste ich nicht, wie Freiwasser sollte eigentlich mir noch mehr liegen, weil ich so auch eine hohe Frequenz schwimme.
Ja.
Und da habe ich mehr oder weniger nur den Zug um Florian Angert verpasst. Sonst wäre ich, denke ich, da mitgeschwommen. Also ich habe mich ja dann nochmal vom Hauptfeld abgesetzt nach der Wende, weil ich erst im Pulk bis zur Wende geschwommen bin. Und dann ist mir eigentlich zu langsam. Und dann bin ich jetzt dann quasi Führender von der Gruppe um die Wendeboje geschwommen und dann eigentlich meinen eigenen Rhythmus zum Ausstieg geschwommen und bin ja auch an die Leute näher gekommen und konnte ja auch irgendwie auch 10 Sekunden oder 15 Sekunden auf die anderen Leute rausholen. Und auch da eine lustige Geschichte, hat anscheinend Sebastian Kiene an der Wechselzone mitbekommen, dass ich vor ihm aufs Rad steigen werde. Und auf einmal drehe ich mich um und dann sehe ich, wie jemand völlig blau quasi an mir vorbeiläuft. Das war halt Sebastian Kiene, weil halt Angst hatte, dass ich vor ihm aufs Rad wechsle und dann der Zug dann abgefahren ist.
Ja.
Aber er ist ja dann ein paar Kilometer später mit ihm, sind wir dann zusammen dann losgefahren. Aber das sind halt so Sachen, wo ich auch denke, da ist auch viel Potenzial vorhanden.
Ja.
Und Deswegen, ja.
Also genau, du bist in Heilbronn, warst du, glaube ich, dann als Vierter aus dem Wasser?
Vierter aus dem Wasser,
ja. In Bonn bist du als Erster aus dem Wasser gekommen.
Genau.
Und du hast das Rennen in der zweiten Bundesliga schon angesprochen. Ich glaube, da bist du auf dem Rad. War das das Rennen, wo du irgendwie 399 Watt getreten hast?
Ja, genau.
Für 27 Minuten oder so?
Ja.
Ja, ja.
Also, ja, natürlich. Also ich, ne, ich muss ja sagen, ich war ja auch 6 Jahre lang Radprofi und ich weiß auch, wie man Rad zu fahren hat. Das habe ich jetzt auch jetzt in Düsseldorf gemerkt. Ich glaube, als 50. aus dem Wasser. Ich habe echt richtig kassiert beim Schwimmen.
Ja.
Und ja, dann war klar, das Loch zu vorne ist eine Minute 20 oder so zur ersten Spitzengruppe, was halt schon verdammt viel ist. Und dann bin ich halt von der vierten, hinter der vierten Radgruppe war ich, bin ich von der hinteren vierten Radgruppe in die erste Radgruppe mit Richard Murray gefahren.
Ja.
Und ich glaube, das war Normalized Power 407. Und es hat viele Brücken drin und viele Kurven, deswegen ist die Average nicht so hoch. Ich glaube, die müsste bei 370 oder sowas gewesen sein. Aber ist ja klar, also ich war Radprofi, von daher ist da auch, finde ich das jetzt nicht so, also es ist bemerkenswert oder ist toll, aber es sollte auch nicht so bemerkenswert sein. Ich sollte, denke ich, eher, ich habe 3 Leute beim Laufen eingeholt, beziehungsweise 5, 2 haben sich, was so heiß war, in der Verpflegung kurz mal ausgeruht. Und das ist auf jeden Fall, das finde ich ja bemerkenswerter dann vielleicht eher. Ne? Also es waren jetzt keine ganzen 5 Kilometer, aber ich glaube, meine 5 Kilometer wäre so bei 5,20 dann gewesen. Auf 5 Kilometer.
15,20,
ja, ja, genau. Ja. Und von daher, ja, bin ich auf jeden Fall. Und ich merke halt, so weit nach vorne ist es halt nicht. Und ich denke mir, erste Bundesliga wird auf jeden Fall nicht mein Augenmerk liegen.
Ja.
Aber ich nehme halt, um diese Geschwindigkeit zu bekommen, mache ich das halt.
Ja.
Und Xterra finden wir im Team eigentlich, also bei mir also langsam entwickelt sich ein Team um mich herum, muss man auch fairerweise sagen, natürlich.
Ja.
Weil auch ein oder andere Sponsoren fragen natürlich, also zum Glück endlich mal,
ja,
dann kommen. Und da finden wir auch Xterra super spannend, um halt auch nicht den Stempel zu bekommen. Ich mache jetzt nur Mittel- und Langdistanz und einfach auch da vielseitiger zu sein, um auch dann noch Spaß für die nächsten 3, 4 Jahre zu haben.
Ja. Kommen wir vielleicht mal, weil wir jetzt mitten in der Saison drin sind, was vor Heilbronn war noch Buschütten.
Ja.
Ich würde sagen, das würdest du bestimmt so unterschreiben, Buschütten und Heilbronn waren so die beiden Durchbruchsrennen für dich.
Ja, auf jeden Fall, da habe ich auch, war ja vorher noch im Trainingslager noch und extra für diese beiden Rennen.
Ja.
Und ich bin auch super froh, dass ich mir Heilbronn ausgesucht habe. Hier ich habe hier noch so einen Coach, Alex, hier vor Ort in Düsseldorf, der quasi die Kontrolle vor Ort übernimmt, die Pläne und die Struktur gibt halt Sebastian. Und der Alex, der auch, glaube ich, seit 25 Jahren Triathlon macht, seit der ersten Stunde quasi, begleitet mich da halt auch ein super Fachwissen. Und da bin ich auch super dankbar, dass er mich da so begleitet und quasi sagt, ja, halt doch mal den Arm so beim Schwimmen, halt doch mal bitte beim Laufen den Arm so oder versuch mal Vorderfuß zu laufen. Ja, hey, was ist Vorderfuß? Und so war es halt am Anfang, ne? Und der hat gesagt, neben Heilbronn auf jeden Fall, das wird ziemlich hügelig.
Ja.
Und haben, glaube ich, dieses Jahr haben sie die Strecke gedreht.
Ja, ja.
Und wo ich dann, bin halt einen Tag vorher mit meinem Vater die Strecke abgefahren in Heilbronn. Und ich wusste, das ist halt richtig, ich fahre bis zu Kilometer 60 Radrennen.
Ja.
Und dann gucke ich mal, wer noch da ist.
Ja.
Und da habe ich ja, Kilometer 3 habe ich meine erste Attacke gemacht, da die ersten Berg hoch, der ziemlich steil schon war. Da habe ich auch irgendwie 2 Minuten 600 Watt oder sowas gefahren. Und da wusste auch Kienle sofort Bescheid, ja, da muss ich mit. Und dann haben wir halt per Duo quasi vorne uns immer mehr oder weniger da die Kante gegeben. Und dann ist mir noch der Flaschenhalter abgebrochen und weiß ich. Und ich sitze ja nicht so gut auf dem Rad drauf. Und deswegen war ich auch dann irgendwann zufrieden, dass wir dann bei Kilometer 65 dann wir beide die weiße Flagge gehisst haben und dann zusammen ins Ziel gefahren sind. Und ich glaube, bis Kilometer 75 hatte ich 370 Watt im Schnitt oder so. Und,
das ist echt verrückt.
Ja, also, aber ich bin halt auch super dankbar. Ne? Also ich weiß es halt auch, ich hoffe es schätzen zu können. Ne? Das ist halt so auch funktioniert. Ich hätte auch Platten haben können. Und das ist halt auch, also ich höre auch von anderen Triathleten, dass das so der Platten, das kann man ja, ein Plattenreifen kann man ja überhaupt nicht beeinflussen. Das ist halt genau, Training läuft super und das kann ich nicht mehr beeinflussen.
Ja.
Und deswegen kann man keinen guten Schlaf mehr, weil das halt ein Traum vorkommt. Ne? Ich hatte halt vorher nie nachgedacht. Stimmt, könnte ja gut sein. Und nein, also man soll auch nicht stürzen, egal in welcher Disziplin oder welcher Sportler auch. Und
ja.
Das ist halt mir auch immer super wichtig.
Ja. Ja, klar. Bei Beschütten, was mich da mal interessieren würde, ich glaube, du hattest nach dem Rennen, hast du dann auch mal gesagt, dein Ziel war es auf jeden Fall, als du Frodo gesehen hast, alles zu geben, dass du auf ihn auffahren kannst,
ja,
beim Radfahren. Was mich, oder einen Schritt davor, hast du das Rennen vorher schon ausgesucht oder hast du gesehen, Jan Frodeno ist da, da muss ich auch hin?
Nein, also klar, also nein, also es war immer klar, dass ich Beschütten starte möchte, weil es eine gute Radstrecke ist für mich als Radfahrer. Natürlich ist leider kein Freiwasserschwimmen und ich bin kein Beckenschwimmer, auf gar keinen Fall. Mhm. Mittlerweile würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall gut schwimmen kann, ist ja klar, aber nee, es war nie geplant, da gegen Jan Frodeno zu starten, beziehungsweise da zu starten, weil Jan Frodeno da startet. Es war einfach generell, um da den Anschluss dann zur Profi-Triathlon-Welt zu finden. Und dann Dritter zu werden, da, das war halt wie ein Sieg für mich natürlich, weil ich Zipf oder Löschke, ja, oder wie auch immer, wen ich da hinter mir gelassen habe. Und zum Andi Böcherer war es natürlich auch nicht so weit.
Ja, das stimmt.
Und also ja, beziehungsweise ich bin ja als Zweiter vom Rad gekommen, hatte ja auch nur irgendwie 15 Sekunden nach dem Wechsel auf Jan. Und habe den ja die ersten drei Runden richtig geärgert, weil ich gesagt habe, ich will den jetzt einholen, weil wann hat man die Chance, Jan Frodeno einzuholen? Ne? Und die habe ich halt nur einmal im Leben. Vielleicht war das das letzte Rennen, was ich gegen ihn gestartet bin. Ne? Und von daher hatte ich da gesagt, boah, wann hast du mal die Chance, da Jan Frodeno einzuholen? Und der hat mich auf dem Rad schon bemerkt, das habe ich jetzt auch erfahren, dass er einer mal näher kommt. Mhm. Ich hatte ja irgendwie, weiß ich nicht, fünf, noch eine Minute oder so nach dem Schwimmen, ja, auf ihn. Und die hatte ich ja fast aufgefahren dann, also nach eine Runde mehr, und ich hatte ihn gehabt. Und halt, er hat halt auch gesagt, er ist richtig Radrennen gefahren, wo er mich dann gesehen hat. Ja. Und das ist natürlich dann von so jemandem dann den Respekt ausgesprochen zu bekommen, das ist natürlich, also ich wusste mir nicht, wie mir geschieht natürlich. Und es ist nur noch Jan Frodeno vor allem. Es ist nur Jan Frodeno vor allem. Also das muss man sich auch dann so dann darüber nachdenken. Und das, dann habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich ihn versuchen, jetzt versuche ich ihn zu ärgern. Also versuche ich mich wirklich teuer zu verkaufen. Dann habe ich die ersten drei Runden beschützt und halt voll Kanne angelaufen. Und dann kam natürlich der Mann mit dem Hammer. Und ich weiß noch, deine ersten, da gibt es ja diese Wände. Er ist quasi aus der Wände raus, ich bin in die Wände rein.
Ja.
Und er hat mich nur so einmal kurz angeguckt, wie er weggeguckt. Ach, das ist ein Age-Grouper. Ah nee, das ist der zweite schon. Und dann hat er noch das zweite Mal geguckt. Und dann ist er, hat man direkt gesehen, oh, jetzt hat er die Schrittfrequenz direkt erhöht.
Ja.
Weil er gemerkt hat, dass ich rankomme. Und ja, das war natürlich auch mein Wetter. Also muss ich auch sagen, es war jetzt verdammt kalt, irgendwie 7 Grad oder ja, so. Und ich wusste, ja, die Hälfte der Triathleten, oder ist auch beim Radsport so, wenn es regnet, die Hälfte vom Feld, die hat schon verloren, weil die halt vom Kopf oder dann sagen, nee, es ist mir zu kalt. Und da bin ich auch dann so mit der Einstellung reingegangen. Ich sprinte einfach zum Rad durch, die anderen wollen sich wahrscheinlich noch eine Jacke anziehen, dann werde ich rankommen. Und so war es ja dann auch, dass direkt der Florian Angert in der Wechselzone vor mir rausgegangen ist. Ich so, oh, ich bin ja gar nicht so weit weg von allen anderen, weil ich halt direkt durchgesprintet bin wie ein Verrückter. Und da habe ich auch schon viel aufgeholt. Und ja, natürlich bei der Kälte, da, ja, ich bin ja viele Klassiker auch, Runde von Flandern oder Paris-Roubaix oder ja auch früher noch, dann noch Dwarsdorf-Flandern noch, die auch super kalt waren damals, die Rennen gefahren. Von daher wusste ich, dass ich da auf jeden Fall, also generell kann ich auch gut mit Kälte umgehen.
Ja.
Dass ich da ein gutes Rennen haben werde.
Jetzt so aus deiner Erzählung muss ich wirklich mal sagen, du bist ein so großer Gewinn für die Triathlon-Szene, einfach weil du auch diese Bereitschaft mitbringst, die Rennen auf diese Art und Weise zu gestalten. Also ich meine, es gibt ja nichts Unterhaltsameres, als erstmal überhaupt jemanden zu haben, der in einer Disziplin so stark ist, einfach weil das ein bisschen Renndynamik mit reinbringt und ein bisschen Spannung. Ja. Aber auch so dieses, hey, ich kann auf jeden Fall schneller Radfahren als Jan Frodeno, hat nicht geklappt. Dann warum nicht beim Laufen? Also ja, einfach so als jemand, der sonst wahrscheinlich maximal eingeschüchtert wäre, der weiß, er läuft vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem, was Jan Frodeno in der Woche läuft.
Ja.
Und dann einfach sagen, hey, warum nicht? Also so, ich setze alles auf eine Karte. Das ja, würden halt nicht viele machen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch eine Einstellung mental, die dich auszeichnet.
Also ja, ich weiß, was mein Körper verträgt. Und ich musste ja natürlich auch dann nach 3 Runden, dann würde ich sagen, oh, das wird knapp noch um Platz 2 oder 3 ja, zu verteidigen, ja, war es ja dann wirklich auch. Also auf dem Zip hatte ich dann auch vielleicht nur noch 10 Sekunden am Ende.
Ja, ja, aber ich meine einfach so, dass du in dem Moment nicht denkst, ich verteidige, was geht, sondern ich versuche halt wirklich so das ja, Unmögliche halt, und für mich diese Erfahrung zu machen, vielleicht einmal Jan Frodeno einholen zu können, ja, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, genau. Ich hoffe, jeder Sportler denkt so. Weil es ist halt, wann hat man die Chance, wirklich den Größten aus unserem Sport ärgern zu dürfen? Und
ja, du hast halt das Privileg, dass du die Veranlagung mitbringst, zu diesem ganz kleinen Kreis zu gehören.
Ja, natürlich, aber also, wenn, egal welcher, also das sollte auch jeder, vielleicht andere, also wann bekommt man so für, also egal welche Situation es im Leben ist, das habe ich jetzt aus der Geschichte mit der Tour de France halt gezogen, ne? Egal welche Chance ich habe, ich versuche sie zu nehmen und deswegen habe ich halt mich ja voll keiner angelaufen, habe mir Socken, ja, was waren Socken? Ich habe keine Socken angezogen. Habe mir das erste Mal dann Blasen gelaufen, ne? Ja. Und war blutig gelaufen, meine Füße. Und ja, da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, was auch das Laufen bei mir angeht, das ist natürlich klar. Und deswegen freut mich, dass da natürlich auch einfach so solche Persönlichkeiten auch oder Florian Angert auch schon, oder Andi Böcherer sind ja auch große Persönlichkeiten bei uns im Sport. Oder Andi Dreit, den einholen zu dürfen in Heilbronn, das war natürlich auch super toll. Ne? Und auch Bonn gewinnen zu dürfen, um das ja mit einem schlechten, also für mich schlechtes Radfahren. Ich hatte eine ziemlich schlechte Average Power, weil ich einfach, ich war, keine Ahnung, ich war alle oder ich habe einfach keinen Druck auf die Pedale bekommen.
Du hast dich vorher nicht warm gemacht.
Ja, genau. Genau, und das Kölsch nicht getrunken, was Sebastian mir angeboten hat. Und nein, also ne, das war auch dann so, wo ich dann auch meine Eltern oder auch meine Freunde dann schätze, die sagt, ja, Ruben, freu dich. Also ich bin einer, der sich nicht freut, so richtig. Und ja, Ruben, verdammt, freu dich doch jetzt mal. Du hast Bonn gewonnen, was einer der traditionsreichsten Veranstaltungen in Deutschland ist. Und ich bin ja auch, denke ich, ein sehr emotionaler Mensch, was ich auch toll fand, zum Beispiel das letzte Mal, wo aus unserer Familie jemand im Rhein geschwommen ist, war mein Großvater, der dieses Jahr auch 100 wird, der war auch mehrere Jahre in Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und um das so ein bisschen jetzt mal geschichtlich aufzufassen, der hat versucht immer aus der Kriegsgefangenschaft zu fliehen, musste immer durch einen Fluss schwimmen, die Put oder sowas heißt, an der Ukraine. Mhm. Und am nächsten, auf der anderen Seite standen die Russen schon wieder und haben ihn eingesammelt. Und dann hat er dann später das so mitgenommen, dass er dann immer bei so Veranstaltungen, irgendwie, ich glaube, Königswinter Bonn oder irgendwie sowas, es gibt so traditionsreiche Schwimmen, wo du mal mehrere Kilometer im Rhein schwimmt. Und das, und mein Vater hat mir noch vorher erzählt, ja, das letzte Mal, wo hier in Zipunske im Wasser war, war dein Opa, der dieses Jahr 100 wird, der auch hier im Rhein geschwommen ist, genau an der gleichen Stelle. Und das, sowas nehme ich mir dann fürs Schwimmen damit auch, ne? Und das ist halt auch dann natürlich toll, dann da irgendwie auch dankbar zu sein, dass man sowas machen darf. Und natürlich, das Radfahren war ja auch also sehr gut eigentlich. Haben da trotzdem 6 Minuten aufgeholt auf die Verfolger, die ich dann im Laufen konnte ich so eigentlich veranstalten, wie ich machen wollte, weil ich wusste, 6 Minuten holt man nicht so schnell auf, außer ich verlaufe jetzt in einer 6-Minuten-Pace. Das laufe ich hier mittlerweile schon schneller und nein, da bin ich ein Ticken und ja, ich bin trotzdem gut gelaufen. Ich glaube, ich bin 3:35 im Schnitt gelaufen.
Ja, das ist wirklich gut.
Nein, ich bin da auch super, super dankbar, auch jedem, auch hier in Düsseldorf, der mich hier im Triathlon unterstützt. Generell auch die Szene im Triathlon, die ist, hat mich da auch, wie gesagt, nach der Katastrophe 2017 mich da super aufgenommen.
Ich finde das sehr, sehr faszinierend, diesen Spagat von dir zwischen der Bodenständigkeit, die du hast, und den Zielen, die du verfolgst. Ja. Also du hast zwischendurch, glaube ich, jetzt einmal gesagt, du weißt, das könnte jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber diese Dankbarkeit, die du jetzt mehrmals angesprochen hast, ich finde, das ist bemerkenswert, dass dir so wichtig ist, auf dem Boden zu bleiben, aber dass du gleichzeitig nicht aus den Augen verlierst, was möglich ist.
Ja, also das habe ich jetzt aber wirklich erst im letzten Jahr entwickelt. Also weil es läuft halt einfach, dann steigt natürlich das Selbstvertrauen. Und ich finde das halt beim Sebastian Kienle und beim Frodeno auch so extrem, die gewinnen das Rennen schon halt vor dem Wettkampf. Ne? Auch wir alle kennen die Interviews von Jan Frodeno über andere Sportler aus unserer Szene. Wie er da die schon, sage ich mal, attackiert, beziehungsweise auch versucht, sich selbst die Motivation dann oder diesen Biss
darüber zu holen, ne?
Genau, darüber zu holen. Und das versuche ich halt für mich, so meinen Weg zu entwickeln, wie ich mir dann das, also ich will das ja alles machen, aber deswegen, da kann ich nicht nur dankbar sein, da muss ich auch mal Ankündigungen machen, ich will das machen natürlich. Und
was ja da sehr mit reinspielt, ist, sobald man etwas ausspricht, auch psychologisch, Suchst du in den Gedanken schon mal Wege, das zu erreichen? Du spielst die Szenarien im Kopf durch und es gibt ja auch wirklich Studien, die belegen, sobald du dir etwas vorstellst, es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wenn du musst es träumen, bevor du es machst.
Ja.
Und das ist sicherlich ja auch eine Sache dabei. Die andere ist aber auch, sobald du etwas aussprichst, ist es ein Stück weit eine Verpflichtung.
Ja.
Und du baust dir damit, gerade wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, was man als Profisportler dann gerade in der Szene nun mal ist, du baust ja dann auch eine gewisse Art von Druck auf dich selbst auf, sobald du das wirklich aussprichst und nicht mehr diese, ich mach mal mit und guck mal weiter. Wie würdest du dich generell als Sportler einschätzen? Bist du jemand, der diesen Druck braucht? Und wenn ja, woher beziehst du ihn? Ist es dann wirklich so, dass du das jetzt brauchst auch für dich, dass du meinst, das wird dich vielleicht auch voranbringen, wenn du dich mal hinstellst und sagst, hey, ich hab's bewiesen, was ich kann und genau da will ich jetzt auch weitermachen? Oder siehst du das eigentlich aus der Perspektive ganz entspannt?
Ja, ich glaube, da kommen wir einfach zur Hilfe, dass ich sage, ich möchte für mich mein Bestes machen und jetzt nicht sagen, ja, der Ruben sollte jetzt mal eine 1:10 laufen, weil weiß was ich, mein Trainer das mir sagt. Mache ich halt nicht. Ich mache halt das, was ich machen möchte. Und
ach, du möchtest keine 1:10 laufen?
Ja, natürlich möchte ich eine 1:10 laufen. Aber ich möchte mich nicht da von anderen Leuten unter Druck setzen, weil ich mich selbst schon sehr unter Druck setze.
Okay. Also den Druck erzeugst du dir selbst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt schon in Bonn gemerkt, dass jeder zu mir hinkommt, ja eigentlich Ruben ist, allen, wer gewinnen will, muss erstmal dich schlagen. Mhm. Ne? Und das ist natürlich eine sehr dankbare Position, dann sowas gesagt zu bekommen. Und das bietet, da muss man ja auch, also da ist ja auf jeden Fall eine Rechtfertigung da, ist ja klar. Aber da muss man auch erstmal mit umgehen. Und ich mache jetzt Triathlon seit einem Jahr und war jetzt das erste Mal richtig eigentlich der 5-Sterne-Favorit für das Rennen. Die Konkurrenz war ja auch auf jeden Fall da, aber nicht die größte. Es ist natürlich klar gegen Sebastian Kienle oder Maurice Clavel oder weiß ich, oder wäre es auch Horst Reichel gewesen, wäre es ja auf jeden Fall knapper gewesen.
Ja.
Ja, das ist halt, da muss man mal auch, gehe ich auch gerne mit um eigentlich, weil ich habe ja auch eine coole Trainingsgemeinschaft in Düsseldorf und der Michael, um den einmal zu grüßen, der ist auch ein sehr großer Fan von dir.
Ach, ja. Vielen Dank.
Das ist jemand, der sich halt über alles freuen kann und sei es halt schlechte Gefühle. Also in dem Sinne, ne? Irgendwie so Gefühle, ja, also Druckgefühle oder wie auch immer. Und das sind halt auch dann nehme ich das halt auch so mit zu sagen, ja, diese Gefühle oder dieser Druck gerade, der lässt mich halt dann vielleicht doch nochmal härter Radfahren oder nochmal härter trainieren. Und das nehme ich auf jeden Fall mit.
Ja.
Und auch halt für auch die Zukunft.
Ja. Wir haben schon über Jan Frodeno gesprochen, über die Situation und Konstellation in Buschhütten. Nun gibt es, du hast es schon mal fallen lassen, es baut sich langsam um dich rum ein Team auf.
Ja.
Und das ist ja sicherlich auch das, was du brauchst oder was man als Sportler braucht, wenn man ähnliche Ziele verfolgt, wie du es auch schon angeschnitten hast. Also Jan Frodeno und dich eint jetzt eine Gemeinsamkeit. Das möchte ich dir auch gerne überlassen, das zu verkünden.
Ja, genau. Also der Felix Rüdiger heißt er. Ich denke, ich sollte eigentlich in der Triathlon-Szene bekannt sein. Ist ja sein bester Freund, Trauzeuge und Geschäftspartner. Die sprechen ja nicht vom Manager, sondern eher vom Geschäftspartner-Modell. Und ja, ich habe die Ehre bekommen, erwiesen, dass die mich unterstützen wollen, die beiden, als Mentor, beziehungsweise, also beide als Mentor und der Felix mit seiner Expertise, was Sponsoren und Verhandlungen und
genau, also die Managementaufgaben, wie auch immer man das jetzt bezeichnet.
Genau, und wie gesagt, Ryzen ist ja mein Ausstatter und obwohl die auch aus Köln kommen. Nein, ich lasse einfach jetzt mal dieses Köln-Düsseldorf, das ist jetzt langsam zu viel. Die haben da auf jeden Fall auch den Kontakt hergestellt und die finden auch die Story natürlich super interessant, ne? Also dass ich vom Radsport komme und dass ich jetzt auf jeden Fall dieses Nummer richtig durchstarten möchte. Und es ist ja eigentlich mal, ich könnte auch morgen keinen Bock mehr drauf haben, das sage ich halt auch ganz ehrlich. Ne? Deswegen will ich auch auf Xterra auch umsatteln oder nicht umsatteln, sondern auch machen, damit ich auch was mir auch richtig Spaß macht, ne? Oder auch diese, weil es auch was anderes ist. Und da sind ja auch einer Meinung, genau, dass man auch da auch natürlich ein anderes Profil bekommt. Und dass man natürlich auch noch Bock auf die ganze Geschichte hat, weil es sind auch Sponsorengelder, die man da investieren muss. Und ich, bisher habe ich jetzt alles aus meiner eigenen Tasche gemacht und aus der Tasche meiner Eltern, die mich mit Auto- und Fahrtkosten auch natürlich unterstützen. Klar, als Student verdient man nichts. Und dann auch so jemanden wirklich zu haben, der wahrscheinlich in der Triathlon-Welt der beste, erfahrenste Manager oder wie auch immer es denn sagen möchte, ist, dann zu bekommen, weiß ich, muss ich halt wirklich sagen, ich weiß nicht, was mir geschieht. Ne? Also ich, gestern hat ja noch Jan Frodeno mein Bild kommentiert bei Instagram, wie ich mich dann wie ein kleines Kind freue halt, ne? Weil es halt, ist halt der Jan Frodeno. Ja. Ne? Und ja, da bin ich einfach nur so super dankbar, dass ich da diese Partnerschaft eingehen darf. Und ja, man muss ja natürlich auch sehen, es ist gerade alles toll, weil ich den Erfolg hatte, aber der Erfolg kann auch mir genauso nicht wieder erfahren. Und ich habe wieder jetzt, dass die zweite Hälfte wird super schwarz. Also, ne? Also ich mache jetzt noch 4 Ironman, 73 Mitteldistanzen, was noch ordentlich ist. Und aber das kann ja genauso mal nicht laufen.
Ja.
Und ich kann zweimal hintereinander Platten haben, auch wie auch immer. Und das wünsche ich mir natürlich nicht. Aber dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und deswegen ist es einfach schon zu wissen, die Leute haben Bock auf diese Geschichte. Mhm. Auch in 4, 5 Jahren in Hawaii, weiß ich, dann auch in der Weltsportstar dann zu sein. Also möglich, es ist ja, es muss ja nicht passieren. Aber es ist einfach, dass das Potenzial ist ja da, aber es muss ja auch abgerufen werden. Und es ist immer noch ein Risiko, es ist ein bisschen wie Lotto spielen, sage ich gerne. Und Ich tue alles dafür, aber es ist halt, ich bin da einfach, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich bin einfach nur dankbar.
Ja, also das Quäntchen Glück gehört auf jeden Fall dazu.
Ja,
auf jeden Fall. Ich finde es wirklich klasse, wie demütig du damit auch umgehst. Wir haben ja jetzt viel von deiner Laufbahn, von Beginn von Sport, Radprofikarriere, Triathlon-Anfänger,
Age-Grupper-Profi.
Genau, definitiv, aber ich glaube, die Geschichte gibt es auch mal her und gerade, weil viele auch echt nicht wissen, was für einen Hintergrund du hast.
Ja.
Es ist, glaube ich, sind viele bestimmt dankbar, dass es so ausführlich ist. Wir haben das Kapitel sicherlich, man kann noch über vieles mehr sprechen und ja, noch ausführlicher. Fall. Aber sagen wir mal, wir haben den Weg jetzt bis hier abgehakt. Nun ist natürlich das eine große Frage, was dir noch bevorsteht. Auch in naher Zukunft und in ferner Zukunft sowieso. Also vielleicht, um das komplett zu machen, noch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was sind noch für diese Saison deine Ziele und was steht dann erstmal an für dich?
Ich hatte mit Felix auf jeden Fall noch gesprochen. Er meinte, Nizza 73 wäre super interessant für mich, weil es auch ein Radkurs ist. Hat jetzt leider hat alles nicht geklappt, weil ich weiß auch, also ich hatte keine Ahnung, wie man sich für ein Profirennen anmeldet. Ne? Und dann habe ich irgendwelche Links zugeschickt bekommen, habe mich versucht anzumelden, jetzt noch für Finnland, was jetzt am Wochenende wäre. Und es hat alles irgendwie nicht geklappt. Und deswegen gibt es leider kein Finnland, wo ich mich hätte qualifizieren können für die 73 WM. Was jetzt natürlich schade ist. Aber quasi das Ziel eigentlich ist, sich jetzt die Ironman-Distanzen auf jeden Fall gut zu machen. Also die 73 mit Distanz, um dann die Qualifikation für nächstes Jahr Weltmeisterschaften in Neuseeland zu bekommen. Was natürlich auch sponsorentechnisch toll ist. Ich denke, auch mit Trek habe ich einen super Radsponsor, der mich da auch da wahrscheinlich in Zukunft mehr unterstützen möchte, um zu sehen, auch als Radfahrer da natürlich noch zu gelten. Und und halt natürlich will ich dann noch eigentlich den einen oder anderen Wettkampf abschießen. Aber wir machen jetzt erstmal, denke ich, nur Ironman 70.3. Ich hatte eigentlich noch so Challenge Walsee, glaube ich, im Kopf, was jetzt nochmal ein bisschen knapp wäre. Aber es ist ja mal 4 Mitteldistanzen reichen auf jeden Fall erstmal noch und dann eventuell die ein oder zwei Xterra-Wettbewerbe. Und
Welche Rennen sind das? Hast du dich da schon festgelegt?
Es gibt einen auf Ameland im September, wo man sich auch für die Weltmeisterschaften auf Maui qualifizieren könnte noch. Und das werde ich jetzt ein bisschen verfolgen. Muss auch dann auch nochmal mit Trek sprechen. Aber das ist auf jeden Fall auch interessant für mich. Und natürlich ist das alles auch sehr, sehr viel, ne? Weil ich ja auch noch eine Ausbildung stecke. Und das ist jetzt einfach so, auch wie ich mit Felix und auch mit meiner Familie und meinen Freunden überlegen muss, ab wann es macht auch dann wirklich dann vielleicht sogar Sinn, dann zu sagen, ich mache das jetzt Fulltime.
Ja.
Weil irgendwann wird irgendwann werde ich merken, das geht nicht mehr unter einem Hut. Und das sind jetzt auch so Sachen, die man dann jetzt auch so in der Zukunft irgendwann mal dann sich dafür entscheiden muss. Und deswegen sind auch so Expertisen wie vom Jan oder vom Felix super wichtig für mich, um zu sagen, ja, was könnte man verdienen? Das spielt natürlich auch ein großer Faktor für mich.
Ja, definitiv.
Beziehungsweise inwiefern kann ich mir mein eigenes Leben finanzieren? Natürlich ist gerade alles eigentlich nur, also ich bezahle es aus eigener Tasche quasi noch. Ja. Und ja, ich glaube, jeder weiß, wie teuer Triathlon ist, ja, und definitiv, wie teuer Neopren kostet und weiß ich. Und ja, das ist halt einfach, muss man jetzt einfach einmal schauen, wie es aussieht. Ja.
Ja. Bei welchen 73-Rennen
sehen wir genau,
in naher Zukunft noch?
Das wäre Zell am See, Vichy in Frankreich, Polen, auch gegen Jan.
Ja, kriegst du doch nochmal die Chance.
Ja, deswegen, da freue ich mich auch drauf, um dann vielleicht doch am Rad ranzukommen, oder vielleicht im Schwimmen, den gar nicht erst wegzulassen. Ja, nochmal zu Heilbronn. Viele haben ja nach Buschütten gesagt, der Ruben wird auf dem Rad überraschen, und da habe ich auch gesagt, im Training, um da die Motivation zu finden, ich werde sie schon beim Schwimmen überraschen.
Und ist dir gelungen.
Ist definitiv mir gelungen, aber das habe ich halt im Training so von mir formuliert und habe es anderen Leuten gesagt.
Ja.
Und ja klar, als Vierter aus dem Wasser zu kommen, sich nochmal von der Verfolgergruppe abzusetzen, von der Größe, das ist natürlich dann auch toll dann auf jeden Fall. Und ja, und dann Polen, und dann will noch einer in Portugal, und eventuell mache ich noch den einen oder anderen Challenge-Wettbewerb. Aber ich glaube erstmal vier Mitteldistanzen auf jeden Fall nochmal was Hartes. Also es sind zum Glück immer so 2-3 Wochen dazwischen. Also kann man sich wirklich auch drauf fokussieren. Nächste Woche gehe ich sogar auf die Bahn, mal jetzt endlich mal einen Aero-Test und nochmal an der Position arbeiten, weil die ist echt Katastrophe. Das habe ich immer in Bonn halt gemerkt, dass ich keinen Druck auf die Pedale bekommen habe. Und deswegen war ja Bonn so gut, weil es geht ja nur berghoch, bergrunter. Mhm. Und ich konnte dann im Wiegetritt den Berg hochfahren, um endlich dann Druck auf die Pedale zu bekommen. Bei einer Position lief halt mich halt vielleicht 300 Watt gefahren oder so, wo ich in Buschütten 370 gefahren bin.
Ja.
Da habe ich halt nochmal ein bisschen an der Position gewurstelt, auch nach Heilbronn, weil das auch noch nicht perfekt war, aber jetzt ist halt irgendwie alles nicht stimmig. Das kommt jetzt alles so in der, also ich habe jetzt eine Saisonpause gerade, und dann müsste, ich glaube, Polen der erste Wettkampf dann sein wieder.
Ja.
Und freue mich jetzt auf jeden Fall auf die nächsten 1,5 Monate Training. Vielleicht gehe ich nochmal nach Girona ins Trainingslager. Das auch nochmal, steht auch nochmal zur Diskussion. Und ja, freue mich da auf jeden Fall auf die Zukunft, auch für nächstes Jahr, dann auch dann Bundesliga vielleicht nochmal zu machen.
Ja.
Für dieses Jahr soll es eigentlich gewesen sein, jetzt nach Düsseldorf, aber es ist halt auch, das macht auch eine Menge Spaß. Das ist echt.
Du hast auf jeden Fall ein straffes Programm dann noch vor dir.
Ja, auf jeden Fall, aber das brauche ich auch. Ich merke halt, nach jedem Rennen habe ich wieder Ehrgeiz, wieder zu trainieren. Und deswegen mache ich auch gerne dann die Rennen. Zu sehen, wo sind meine Probleme. Und dann analysiere ich auch sehr, sehr gerne. Ja, jetzt im Schwimmen hat es nicht hingehauen. Also die sind mir die ersten 200 Meter voll weggeschwommen. Und dann kam ich erst wieder rein. Also ich brauchte so 200 Meter, um ins Schwimmen zu bekommen. Natürlich habe ich auch ein paar in die Fresse bekommen. Aber das sind jetzt einfach so Sachen. Ich überlege halt auch, vielleicht richtig in so einen Schwimmclub zu gehen.
Ja.
Um da wirklich dann auch, weiß ich, mal Abgang 1,20, 22 Mal zu machen. Oder wie auch immer, was so dann so die Geheimrezepte sind. Einfach dann sich Stück für Stück einfach zu professionalisieren.
Das Lionel Sanders Gedächtnisset mit seiner Schwimmgeschichte, dass er mal das Video gesehen hat von Craig Alexander, wie er 20 mal 100 auf 1,20 abgeschwommen ist und sich dann vorgenommen hat, dass er quasi ein Schwimmer ist, wenn er das erste Mal in seinem Leben schafft. Das geht so ein bisschen in die Richtung, da muss ich mich gerade dran erinnern.
Ja, genau, und das ist halt, wie auch gerade im Podcast halt erwähnt, Stück für Stück sich verbessern, um damit. Weil es ist halt, wenn jetzt die Lernkurve zu steil ist, denke ich auch, dass es nicht nachhaltig ist. Und einfach das nachhaltig gestalten, konservativ angehen, dass man auf jeden Fall nicht das verliert, was man schon erreicht hat. Um dann hoffentlich in 3-4 Jahren Cameron Wurf wegzulaufen.
Du sprichst es gerade schon an, und das ist sicherlich auch etwas, was sich viele Leute fragen, die so ein bisschen, also die definitiv mitfiebern werden, wohin deine Reise hingeht.
Ja.
Wenn du das jetzt formulieren müsstest in Form von Zielen, was sind deine langfristigen Ziele?
Ja, wie gesagt, Tour de France war ja immer mein Ziel. Das ist gleichzustellen, denke ich, wie Hawaii im Triathlon. Und von daher möchte ich Hawaii machen, wenn ich gewinne. Also ich möchte eigentlich, ich möchte gewinnen. Und weil ja, ich habe bis jetzt halt schon viel erreicht, natürlich auch durch den Radsport, mehrmals deutscher Meister, aber dieser internationale Durchbruch hat mir halt gefehlt und ich denke, dass mit dem Hawaii-Podium und Sieg ist genau das auch dann gerechtfertigt bzw. passiert, was ich schon mir Jahre erwünscht habe, beziehungsweise Weltmeisterschaften 73 natürlich auch da zu gewinnen, beziehungsweise reicht es mir auch, wenn ich einen Triathlon hier um die Ecke gewinne, das ist natürlich auch, na, das reicht mir ja auch schon. Und aber das große Ziel wird halt Hawaii, Podium und Sieg
sein. Würdest du sagen, der Killerinstinkt, der dir gefehlt hat im Radsport, ja, den hast du jetzt im Triathlon gefunden? Weil ich würde vermuten, bei der Konkurrenz, die es mittlerweile gibt, den wirst du auf jeden Fall brauchen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jetzt mir natürlich die Europameisterschaften, wo du auch am Start warst. wo war das? Kopenhagen, oder?
In Elsinore, aber okay, in der Nähe von Kopenhagen.
Ah, okay, ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, Rudi van Wilder, wie er heißt.
Rudi van Berg?
Van Berg, ja, genau. Ja. Der ist ja auch, weiß nicht, 1:10 gelaufen oder so.
Ja, ich glaube 1:11 gelaufen, 2:02 Rad gefahren oder so.
Ja, und 1:20 ja, geschwommen oder so. Ja. Jo, da weiß er halt sofort, wo der Hammer hängt und der hat Gomez geschlagen, wer halt,
genau,
muss keinem erklären, wer Gomez ist. Von da habe ich da auch super viel Respekt für den Leuten und das sind halt, die werden mir noch die Ohren lang ziehen, auf jeden Fall. Und das muss ich aber, also das muss ich auch erfahren, um mich da noch zu verbessern. Und
bei dir muss man ja wirklich sagen, jetzt mit 26, du wirst den Sport auf allerhöchstem Niveau, wenn dann alles so läuft, also knock on wood, danke, aber danke, zu einem Zeitpunkt noch machen auf höchstem Niveau, wo die Leute wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein werden, weil du einfach auch deutlich jünger bist als die, also zum Beispiel Javier Gomez,
ja,
da wirst du wahrscheinlich auch nur noch 2-3 Jahre haben, um dich mit dem zu messen, ähnlich wahrscheinlich wie bei Jan,
ja,
und das wird dann auch eine ganz andere Generation von Athleten sein, gegen die du antreten wirst und zu der du wahrscheinlich dann auch gehören wirst.
Nein, auf jeden Fall, also ich weiß ja schon jetzt, wer deutsche Spitze in meinem Alter ist, ne, ist ja klar. Es ist ja immer noch ein Andi 13, Florian Angert ist nur ein Jahr älter als ich. Ich glaube, der ist 92er Jahrgang. Ja. Und
Frederik Funk kommt beispielsweise noch nach.
Ja, auf jeden Fall. Das sind halt so Leute, die, wir haben die ähnliche Kurven, wie ich es habe, auf jeden Fall. Aber die, wo man auch dann sagen muss, die machen das halt natürlich fulltime und wo dann jetzt einfach sich dann die Frage stellt, was passiert, wenn ich das fulltime mache? Ja. Funktioniert das überhaupt für mich? Vielleicht brauche ich eine andere Beschäftigung nebenher. Und von daher bin ich einfach ja auf dem Weg auch super gespannt, wie der dann aussieht, wie auch immer. Aber ja, man muss halt, wie gesagt, von solchen Leuten die Ohren langgezogen bekommen, um sich zu verbessern. Deswegen war es auch so aufschlussreich, gegen den Kienle zu fahren. Und ich hatte ihn halt, also ich sag mal, ich habe alle Triathleten als typische Triathleten, als Radsportler abgestempelt, fahren mit dem Visier trainieren, haben immer Kompressionssocken an, fahren immer mit Triathlon-Schuhen. Also ich habe jetzt das erste Mal Triathlon-Schuhe für die Bundesliga in Düsseldorf gekauft. Weil es bringt halt schon was, ne? So 20 Sekunden oder mehr, ja, im Wechsel. Ja. Und ich hatte einen ziemlich schlechten Wechsel trotzdem in Düsseldorf. Und ja, das ist halt, ich nehme das halt, also ich freue mich darauf und die Jungs, die werden mir auf jeden Fall noch oft genug zeigen, wo der Hammer hängt. Und das brauche ich aber auch, um dann auch im Training mich verbessern zu können. Weil jetzt läuft es halt einfach so, ohne dass ich viel mache.
Ja.
Und es wird auf jeden Fall die Situation kommen, wo es nicht mehr läuft, wo dann die Kurve aufgehört hat zu wachsen. Und da heißt, und dann muss ich halt dann sagen, was ich gelernt habe aus den letzten Jahren. Ich habe die Tour nicht geschafft, ich habe, kein richtiges Rennen abgeschossen. Ich war immer quasi Weltmeister von meinen Trainingswerten her, aber ich war halt nie Weltmeister. Und diese Erfahrungen gemacht zu haben, hilft mir dann jetzt für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Und in solchen Momenten dann, nee, ich mache das jetzt noch, ich mache das, ich ziehe da jetzt durch und ja, muss aber auch am Ende natürlich alles gut gehen.
Ich finde, das waren wunderbare Schlussworte und die Frage nach dem Vollzeit-Profitum stellt sich spätestens dann, wenn die Schulzeit bei Sebastian vorbei ist und er dich vielleicht doch noch ein bisschen mehr laufen lässt.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja, ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, für die ja teilweise sehr persönlichen Eindrücke, für deine ehrlichen Worte.
Danke.
Und ich bin mir relativ sicher, wir werden uns an anderer Stelle wiederhören, wiedersehen.
Auf jeden Fall, hoffentlich.
Und ja, mit vielen Updates wirst du dann hoffentlich die Triathlon-Welt noch in naher und ferner Zukunft erfreuen. An der Stelle nochmal vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Und ja, schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.